Muffin.
Hallo, hier sind Andreas und
der Phil
vom Nerd Talk und ihr hört den Sneakpot.
Willkommen.
Liebe Hörer, wir heißen euch herzlich willkommen zur 257. Ausgabe des Sneakpot. Unser Sofa hatte sich in den USA gemütlich gemacht, nicht nur um die letzten Züge des Wahlkampfs zu beobachten, sondern um auch den Film Killing Them Softly zu besprechen. Mit mir hier an diesem Pokertisch sitzen der Organisator Robert Krüger.
Howdy.
Sie teilt die Karten aus, Claudia Perner.
Hi.
Und der mit der durchsichtigen Gesichtsmaske, das ist Martin Najek.
Alle das Geld auf den Tisch, das ist ein Überfall. Und mein Kollege mit der abgesägten Schrotflinte, Stefan Giesbert.
Du hast doch gesagt, ich soll eine abgeschreckte Waffe besorgen.
Aber wenn du die abfeuerst, ist der ganze Saal platt.
Killing Them Softly. Worum ging's?
Ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte, dass ich einmal nach Wochen wieder ins Kino gehe. Ja, weißt du, ich denke mir, toll, Halloween, gehst du ins Kino, kommt wahrscheinlich eh ein Horrorfilm, da mache ich die Augen zu, schlafe ein bisschen gemütlich, aber nein, ja, sehe ich einen Björn, ja, ich war echt froh, dass ich diesmal in dem Björn sitze, ja, sonst sitze ich ja meistens außen neben Björn, aber dieser sitze ich in dem Björn und sage mir, super, Björn ist dabei, Björn guckt bei Horrorfilmen hin, ja, ich gucke also Halloween, ich gucke also irgendeinen scheiß Horrorfilm, sitzt da, schauke meine Eier gemütlich und dann kommen irgendwelche Trailer mit Horrorfilmen. Ich denke, oh scheiße, fein,
oh, der Horrorfilm-Trailer,
verdammter Film, ja, und das will ich nicht sehen, aber Gott sei Dank sitzt Björn neben mir, auf der anderen Seite sitzen ein paar andere Leute, die ich auch, glaube ich, kannte, aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ja, und
kannst du mal aufhören, so scheiß zu quatschen?
Frage, ist es ein Tarantino?
Moment, jetzt unterbrich mich nicht.
Ja, Mann.
Naja, also ging der Film los und da kam also dieser Filmlogo mal irgendwie und dann dachte ich, oh, ist doch der Horrorfilm, verdammt, richtig Pech gehabt, da gut, Halloween, ja, muss halt sein, ne? Und dann ging halt los und dann kam so ein Film, da haben sie nur gelabert, ja, die ganze Zeit. Kamera irgendwie auf die Bildschirmscheibe gestellt, Kameramann ist wahrscheinlich irgendwie Kaffee trinken gegangen, haben die Leute losgelabert die ganze Zeit. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn das für ein Film, ja? Und jetzt sitzt die ganze Zeit in diesem Kino, 2 Stunden lang, überleg mal, 2 Stunden lang, neben mir der Björn eingeschlafen, ja, 2 Stunden lang sitze ich in diesem Kino und denke, verdammt nochmal, was ist das für ein Piep-Film? Ja, und da sitze ich da rum und habe keine Ahnung und am Ende, ja, ich bin ja immerhin der größte Horrorfilmschisser, den es auf diesem Planeten gibt, ja. Deswegen habe ich ja den Björn, den mir sitzt ja immer hinguckt, ja. Und dann habe ich gedacht, oh, wäre doch dieser Horrorfilm gekommen, ja. Ich hätte mich lieber gegruselt, Halloween akzeptiere ich ja immerhin, ja, dass man sich da gruselt. Ich hätte mich lieber 10-mal gegruselt, als diesen blöden Piep-Film zu gucken.
Killing Them Softly, Stefan, worum geht's?
Also,
Martin hat schon sehr gut wiedergegeben. Ihr beide wart ja leider nicht in dem Film. Jetzt noch die drei Sätze zur Story.
Es geht um einen Wäschereibesitzer, der 2 Typen anheuert, eine Pokerrunde zu überfallen. Zumal bekannt ist, dass derjenige, der diese Pokerrunden leitet, schon mal selbst einen Überfall auf seine vorhergehenden Runden organisiert hat und somit wäre ja klar, wer die Runde überfallen hat, ne? Und also die nehmen an, das ist ein super sicheres Ding und das machen die Jungs auch, überfallen die Pokerrunde.
Ein sicheres Ding.
Ja.
Genau.
Und
das Letzte.
Wie gesagt, es wird, bis es soweit ist, bis dieser Überfall stattfindet, wird wahnsinnig viel geredet. Meistens im Auto. Und sie überfallen dann diese Pokerrunde und dann geht's los. Dann gibt es natürlich irgendwelche Hintermänner, die wissen wollen, wer hat diese Runde überfallen. Natürlich ist natürlich der Erste, der in Verdacht gerät, der schon mal seine eigene Pokerrunde hat überfallen lassen. Und aber dann kommt so raus, könnte wahrscheinlich doch noch ein paar andere geben, die damit zu tun haben. Und dann kommt irgendjemanden, gibt's irgendwie so ein Auftrags Killer, der dann geschickt wird, gespielt von Brad Pitt.
Aha.
Ja. Und Brad Pitt hat, glaube ich, schon immer mal in einem Tarantino-Film mitspielen wollen, hat die Rolle nie gekriegt und hat in diesem Film auch so eine schöne Laberszene bekommen. Auch im Auto übrigens.
Aber das ist ja wieder ein Andrew Dominik-Film, der auch Jesse James gemacht hat mit Brad Pitt. Also offensichtlich...
Wahrscheinlich mögen die sich.
Ja, ich habe jetzt Jesse James nicht gesehen, also ich kann es nicht vergleichen. Jesse James sagt man ja hervorragende Kameraarbeit
ja,
voraus. Fand so ich jetzt...
Roger Deakins, ist der auch wieder hier?
Roger Deakins hat er nicht bei Queen mitgespielt?
Das ist der Kamera. Der aber, ich glaube, vielleicht hier nicht beschäftigt, weil der meines Wissens nicht nur Jesse James unglaublich gut aussehen lässt, sondern auch Skyfall, den wir ja noch nicht gesehen haben, aber vielleicht war er deswegen beschäftigt.
Na, aber wir haben schon die ersten Bewertungen auf unserer Webseite, dann unsere Hörer.
Ja.
Großartig.
Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, es ist eben, wie gesagt, ein Film, der
Roger Deakins
wechselt.
Auch True Grit. Auch der Kamera. Okay,
Entschuldigung. Dieser Film wechselt in der Handlung halt eben von nicht enden wollenden Monologen, Dialogen, also irgendwie so eine Mischung aus beiden. Und dann aber auch hat er so doch fast künstlerisch anmutende Tötungsszenen. Also ich bin ja eigentlich kein Anhänger von gewalttätigen Szenen, aber die waren doch beeindruckend und auch gut zu ertragen, obwohl eben in Zeitlupe man eben sieht, wie eben ein Geschoss den Lauf verlässt und eben dann in Zeitlupe in den Schädel eindringt, auf der anderen Seite wieder rauskommt und eben so ein paar Innereien des Schädels wieder mit herausträgt. Aber lässt sich gut angucken und wie gesagt, es genau, ist so inszeniert, weil auch eben es regnet auch an der Stelle und dann die Wassertropfen, die da noch mit da reingebaut werden, das sieht einfach gut aus.
Diese Szene. Das ist diese, gut aussehen, da denken wir an Road to Perdition.
Ja, es ist so, ich finde, es ist eine sehr starke CSI-Optik. Okay. Dieses, also CSI hat irgendwie immer erst eine Kamerafahrt davor, bevor diese Close-Ups kommen. Und hier ist es halt einfach ein Schuss von der Beifahrerseite, also die Kamera steht auf der Beifahrersitz, der Schuss kommt durchs Fahrerfenster, Fahrerseitenfenster durch den Kopf auf die Kamera zu und du siehst halt so und das ist halt nicht im Close-Up, sondern einfach nur wie die Kugel fliegt und sehr langsam und sehr groß und sehr deutlich ja, halt ästhetisch schick gemacht, aber
ja,
also es ist halt für mich halt kein so großen Mehrwert, dass es den Film trägt, also so,
genau.
So da kann ich mir auch so.
Also ja,
Kunstfilme.
Ist das ein Thriller oder was ist es das ist, denn?
Ich glaube so ein Mischgenre, also Thriller, Krimi, Drama, würde ich sagen. Also ich kenne jetzt die offizielle Bezeichnung nicht, die sie dem vergeben, aber ich würde es diesen drei Genres zuordnen.
Und ist es so, dass man Empathie empfindet für
ja.
Brad Pitts Figur?
Nee, für Brad Pitt nicht, weil Brad Pitt ist wie gesagt ein Auftragskiller.
Okay, ja, das heißt ja nicht.
Der auch nur vertretungsweise
Leon,
für einen erkrankten Auftragskiller einspringt, okay. Dem man eben nachsagt, dass er eben eigentlich jeden findet und tötet und eigentlich auch alle Informationen sammelt, die er haben will, wann immer irgendwelche solche Pokerrunden schiefgehen. Drama insofern, weil einfach auch so ein bisschen beleuchtet wird, naja, was wie schwer es eigentlich ist, ein Kleinkrimineller auch zu sein, ja, und wenn man dann irgendwelche solche Jobs annimmt, also man sieht ganz deutlich, es sind keine Profis, die diese Überfälle dann begehen, ne? Brad Pitt ist ein Profi.
Und häufig wird sowas ja dann so ein bisschen komödiantisch
überkleidet.
Und das ist hier nicht der Fall.
Also es gibt eine Szene, die fand ich eigentlich doch relativ spannend. Das ist nämlich diese Szene, wo die beiden Kleinkriminellen wirklich diese Pokerrunde überfallen. In allen anderen Filmen würde das ziemlich schnell gehen. Aber diese Szene geht ziemlich lange. Also zumindest habe ich sie lange in Erinnerung. Und das hat diese Spannung aufgebaut, weil immer wieder so die Kamera so auf Pokerspieler zeigt und man meint so, die ziehen gleich eine Waffe und geht die wildeste Schießerei los.
Weil das ist halt von der Mafia bewachte Pokerrunde, wo die Mafiosi dann miteinander spielen und so. Und
ja.
Eigentlich verteidigen und eigentlich auch theoretisch alle voll bewaffnet. Und die sind halt nur zu zweit und sind halt auch nicht in der Lage, quasi den Raum so zu überwachen, dass da keiner denen entgegentreten kann.
Und dann einer tritt
einen Rücken
und der Raum wird verlassen. Spannend. Also das ist eine richtig spannende Szene. Also da habe ich wirklich ein bisschen den Atem gehalten, weil man immer mit dem Schlimmsten eigentlich rechnet. Ja, also jetzt irgendwie muss was passieren und so. Und wie es ausgeht, verrate ich jetzt nicht. Aber das ist eine echt spannende Szene. Und dann gibt es noch eine Szene, die ich noch sehr stark fand, ist in der eben Brad Pitt, der den Auftragskiller spielt, einem seiner potenziellen Opfer sich nähert und einfach aus ihm Informationen herausbekommen möchte, wo eben eine weitere Person ist, die er vorher töten möchte und eben ihm also eben verspricht, also wenn du mir die Information gibst, dann bist du derjenige, der davonkommt, den ich am Leben lasse, und wie er eben das klar macht, und also das auch noch starke Szene.
Ihr habt jetzt ja schon so ein paar, also Vorzüge auch genannt, ja. Aber irgendwie hört man doch so durch, dass das Gesamtpaket nicht so überzeugt.
Weil woran liegt das denn? Es wird halt tot geredet.
Okay. Genau. Diese Vorzüge sind ungefähr so lange, wie wir jetzt.
Dankeschön.
Die Herrschaften trinken Gimlet. Diese Vorzüge sind halt ungefähr so lange, wie wir jetzt darüber gesprochen haben. Vielleicht ein bisschen länger. Und der Film geht halt 1,40 oder so.
Okay.
Und du hast dann halt, ja, sind wir großzügig, 20 Minuten, eine halbe Stunde, gute, spannende Sachen. Und dann eine Stunde 10, Gelaber. Wirklich nur Gelaber.
Also mich hat sehr stark an Tarantino erinnert.
Du hast ja den Martin schon vor der Aufnahme und am Anfang der Aufnahme erlebt. Und stell dir vor, der Martin hätte das jetzt einfach konsequent noch eine Stunde so weitergemacht.
Das ist sehr interessant, weil der Regisseur ja bei Jesse James im Prinzip das Gegenteil macht. Das ist ein ziemlich wortkarger Film. Keine Ahnung, vielleicht wollte er seine Vielseitigkeit beweisen oder so.
Ja, das nehme ich mal an. Also nichts ist ja langweiliger, als wenn man immer nur das gleiche Konzept serviert bekommt.
Auf der anderen Seite, wenn du bei jemandem siehst, das ist das, was er wirklich kann, dann sehe ich das gerne auch nochmal, eben eine andere Geschichte und so. Deswegen.
Die Teile, wo nicht geredet oder wenig geredet wird, waren eben die guten. Also eben die Schießereien oder die in dieser Pokerrunde.
Da wird zwar auch geredet, aber eben.
Aber eben sehr reduziert. So.
Ja.
Kurze Befehle, Kommandos.
Wie ist Brad Pitt?
Brad Pitt passt gut in die Szene rein. Also er ist halt so von seinem Auftreten her. Er hat so eine schmierige Frisur und also man nimmt ihm das schon ab, finde ich.
Ich sehe ja leider in Brad Pitt immer nur diesen Fitness-Typ.
Das ich sehe. Burn after reading.
Burn after reading. So. Ach, guck mal da, der Fitness-Guru ist wieder da.
Wenn ihr von Killern und Gangstern sprecht, dann frag ich mich sofort, ob Brad Pitt undeutlich redet und irgendwie so einen Gypsy-Akzent hat, so wie in Snatch.
Aber dann ist natürlich alles Soprano.
Können die nicht sagen, weil sie es synchronisiert gesehen haben.
Alle Soprano-Fans gerade freuen. Denn Tony Soprano spielt mit.
Okay.
Und er spielt fast die gleiche Rolle, die er auch eben in dieser Serie spielt. Also er spielt auch einen Auftragskiller, der aber dann irgendwie, keine Lust mehr hat, Auftragskiller zu sein. Das ist ähnlich wie in dieser Serie.
Ja, und ein paar Anschlussfehler irgendwie. Jemand trinkt sein Bier leer und in der nächsten Szene hat er ohne Bestellen neues. Dann bestellt er wieder eins, dann ist es wieder leer, dann ist es wieder voll.
Aber
dann kommt
wenn
das
du
Bier.
Anfängst, dich auf sowas zu konzentrieren, ist es doch schon ein schlechtes Zeichen, meiner Meinung nach.
Ja.
Wenn ich der Film richtig abholen würde, wäre mir egal, ob das Bier voll oder
leer ist. Es wäre mir auch egal, ich würde auch jetzt wahrscheinlich kaum drüber reden. Es fällt mir trotzdem auf, irgendwie habe ich ein Auge. Ich habe ja mit dem Robert vor 100 Jahren zusammen einen Film gemacht. Der Christoph war dafür Continuity zuständig. Und da achtest du halt einfach auf sowas. Und du weißt halt, gerade nachher im Schnitt ist uns das aufgefallen, an welchen Stellen noch überall was passieren kann, wo Sachen nicht synchron sein können.
Und du weißt halt
einfach, wo du hinguckst. Fertig. Also irgendwie, es fährt ein Auto ins Bild rein, dann kommt ein Schnitt weg, es passiert 3 Sekunden was, dann kommt der Schnitt zurück und das Auto fährt halt an der gleichen Stelle weiter, weil man nur ein Insert in Wirklichkeit gemacht hat und es ist gar nicht 3 Sekunden.
Ja, ihr seid halt so krasse Film-Insider. Ich persönlich, wenn ein Film mich komplett abholt, ist mir sowas egal.
Ja, also aber es waren nicht so leichte Sachen, so komplizierte Sachen wie jetzt das mit dem Auto, sondern es war wirklich so einfach, so er trinkt das Bier leer, Schnitt, das Bier ist halb voll.
Also bei dieser Szene war es tatsächlich so, erstmal war das einer dieser berühmten furchtbaren Dialoge zwischen den beiden Leuten. Und Nahaufnahme auf die Gesichter in erster Linie oder mit Oberkörper und dann das Glas mit Bier oder Martini sehr präsent immer so auf Gesichtshöhe.
Genau, es war halt.
Das fällt dir sofort auf, ob das voll oder leer ist. Und es schwankt halt.
Die haben Martini-Glas im Auto?
Nee,
da nein, nein, das war, war eine Bar-Szene jetzt.
Ja. Ach so, Entschuldigung.
Aber es war nicht gefrostet und sie haben es halt mit der vollen Hand angefangen. Aber wie
das kennen wir. Ja, da rastet man aus. Als
aber das Martini-Glas war nicht schlecht.
Es sah schön aus.
Also das Glas selbst.
Es waren halt zwei mit Paprika gefüllte
Oliven. Am Ende gibt es einen extra Punkt für die schöne Glassware. Nee, zurück zum Film. Muss ich das jetzt sehen oder nicht?
Du kannst dir das auf DVD ansehen und eben dann eben gewisse Stellen einfach vorspulen.
Okay.
Ich würde es nicht angucken.
Okay.
Ich gebe auch nur 4 Punkte. Also ich war echt so... Ich habe mich wirklich... Ich war auch nicht voll müde oder sonst irgendwas. Habe diesen Film geschaut und irgendwann bin ich halt doch eingeschlafen zum Ende hin. Weil sie einfach nur geredet haben, es passiert nichts, uns geht nicht voran. Mir überlegt so, wann geht denn die Geschichte mal weiter? Die sitzen jetzt hier und debattieren über irgendwas, was eben nicht wichtig ist. Und ja.
Allerdings, also dieses Gelaber bei Tarantino ist ja, hat ja, auch wenn es nicht inhaltlich um was geht oder so, hat eben das Ziel, dass es cool wirken soll. Irgendwie so, die machen ja dann solche, kommen mit solchen Witzchen und so weiter. Ist es hier auch so? Oder warum reden die so viel? Was machen die, während die reden?
Sie reden. Die machen gar nichts.
Aber ich meine, welche Wirkung soll damit erzeugt werden? Bei Tarantino ist doch ganz offensichtlich, dass das Gelaber darum geht, dass also Tarantino sich auch selbst gern reden hört und dann eben anderen Figuren in den Mund legt, irgendwelche ganz schlauen, super coolen, Entschuldigung, wenn das hier ein bisschen abwertend klingt, eben das Ziel da ist eben wirklich, dass so eine Coolness erzeugt wird. Ist das hier auch so oder wofür ist das Gerede?
Ich glaube, dass es die gleichen Gründe hat.
Okay.
Also, dass da auch eben eine gewisse Coolheit der Charaktere rüberkommen soll.
Wir haben so viel Tarantino geguckt vorher,
ich denke,
dass wir jetzt ganz toll auch sowas machen können.
Okay. Ja.
Also es wirkt halt so nachgemacht. Es ist okay, halt nicht authentisch. Oder also nicht ja so neu.
Vor allen Dingen die also wirklich die Inhalte, die Gesprächsinhalte, die sind belanglos. Also sie sind so also noch belangloser als in Tarantino-Filmen.
Da geht es also immerhin um Fußmassagen.
Und Drogen. Und
ja, aber über
Burger
Drogen, nein.
Und Frauen und Zurück. Alles, was wichtig aber ist im Prinzip.
Quarter Pounder mit Käse ist ja...
Ja, bla, bla,
legendär.
Bla.
da lass ich nicht drauf kommen.
Bla. Wie war das nochmal? Kult ist, wenn es keine objektiven Gründe gibt, es gut zu nennen. Keine Ahnung.
ja, und?
Ist okay, du hast ja auch ein iPhone.
Zwei.
Mindestens.
Volle Breitseite.
Hat Brad Pitt einen Bart oder habe ich das geträumt?
Nein.
Den Film?
Hat er keinen? Doch, der hat einen Bart, Martin.
Echt?
Ja, jetzt ist ja auch Movember.
Okay, warum sollte man sich das anschauen?
Nein, es ist ja jetzt Movember.
Movember?
Ja. Das ist jetzt der totale Themenwechsel.
Aber wenn ich...
jetzt kommen wieder irgendwelche unsinnigen Netzthemen. Sehr gut.
Ich muss
los, wir müssen noch eines über Movember erwähnen.
Bob, du bist so ein Nerd. Niemand weiß, wovon du redest.
Doch. Stephen Fry macht sogar mit.
Stephen Fry weiß, wovon du redest.
Ja.
Und Stephen Fry ist ziemlich cool, zugegebenermaßen.
Ja, Movember ist, dass sich Männer jetzt im November einen Oberlippenbart stehen lassen.
Oh Gott. Okay.
Um darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich der Tatsache bewusst sind, dass sie eine Prostata haben und dass die erkranken kann.
Wow.
Ja, es ist ziemlich grotesk, ich gebe es zu.
Und wo ist dein Oberlippenbart? Nein, das ist ja ein...
Ich bin mir noch nicht meiner Prostata bewusst geworden und deshalb kann ich noch nicht...
Ich kann nur sagen, sad excuse for a mustache.
Okay. Ja, nein, aber Brad Pitt ist da voll, also er ist jetzt voll drin im Trend quasi.
Warum sollte ich mir einen Brad Pitt-Film anschauen, wenn er einen Oberlippenbart hat? Entschuldigung. Okay.
So, du dir kein... Egal. Martin?
Ein Oberlippenbart. Ich versuche, ich züchte schon seit 10 Jahren.
Ich bin gerade an meinem Kindle erstickt. Es ist,
ja, Martin wollte gerade noch öffnen.
Nein, er ist noch nicht mal leer.
Bevor wir jetzt hier zu wuselig werden, der Martin wollte noch
was sagen. Wuselig ist Ray gut, habe ich gehört.
Ray Liotta. Genau.
Oh ja.
Spielt er einfach da mit?
Ja, er ist der Organisator der Pokerrunde.
Okay, Bob, du sollst den Film doch gucken.
Ray Liotta, Brad Pitt und Mafia in einem Film?
Ja.
Wie kann denn das schlecht geworden sein?
Wenn ich mal kurz weggehe,
das frage ich mich auch.
Wenn ich mal kurz weggehe, verspreche ich über nichts Wichtiges zu sprechen, werde ich weg.
Ja, wir unterhalten uns über Käse.
Wo sind die falsch abgebogen? Dass ein Film mit Ray Liotta, der Mafia und Brad Pitt schlecht wird?
Naja, Ray Liotta spielt eine Nebenrolle und die spielt da verdammt gut.
Das macht er immer.
Ja, also die spielt er echt richtig gut.
Ja,
es sind eben 30 bis 40 Minuten sind wirklich gut. Und es hätte ein fantastischer Kurzfilm werden können.
Die sind leider nicht zusammenhängend,
nehme ich an. Aber es wird leider nicht zusammenhängend.
Dass man nicht nach der Hälfte gehen kann?
Du musst es.
Mist.
Ungeheures Gelaber.
Ja. Ich fand es allerdings wirklich schön, wie der Martin das am Anfang also hier impersonated hat.
Liebe Hörer, ihr wart ja vor der Aufnahme nicht dabei. Da hat er dann plötzlich in diesen Modus umgeschaltet und Claudia und Bob waren kurzzeitig irritiert, als er sie beschimpft hat.
Als ich mache hier nicht mit. Was für ein Scheiß.
Bleibt noch dran am Ende, vielleicht schneiden wir das noch in die Outtakes, wenn das passt.
Haben wir das überhaupt aufgenommen? Wir werden sehen.
Ich glaube schon, oder?
Ich weiß nicht, ob das da schon lief. Aber als wir, selbst als du noch nicht da warst, als ich die Pre-Show Negronis gemacht habe, stand der Martin neben mir und hat wirklich einen Originaldialog, Monolog aus diesem Film zitiert. Und das klang so bekifft. Und das fand ich hervorragend. Also das Dumme ist halt, wenn es mal so 10 Minuten ist, dann kann man das ja cool finden. Aber wenn es halt irgendwie 40, 50 Minuten so geht, glaube ich auch, dass es mich auch anstrengen wird.
Habt ihr schon Punkte gegeben?
Ich habe 4 gegeben.
Du? Martin?
Ich gebe 5.
Die MDB gibt 7. 5? Die haben aber auch keine Ahnung.
Natürlich nicht. Ich meine, die letztendliche Instanz zum Film bewerten sind wir. Das ist ja in diesem Internet klar so geregelt.
Stimmt.
Beißt die Maus keinen Faden ab.
Also. Ist die IMDb etwa ein Audiomedium? Nein. Also.
Vor dem Film kam ein Trailer, oder wolltest du noch was zum Film sagen?
Nein.
Nee. Vor dem Film kam ein Trailer für irgendeinen Horrorfilm. Ich hatte bei dem Trailer schon so Angst. Oh. Der war wirklich gut geschnitten. Wahrscheinlich lachen mich jetzt wieder alle aus.
War wirklich gruselig geschnitten.
Und war halt die gleichen Produktionsfirmen, Waldbahn und noch irgendwas, wie der Film, der kam. Und dann kommt der Vorspann, 3 Produktionsgesellschaften, die gleichen. So, oh nee, bitte nicht.
Was war das für ein Horrorfilm?
Irgendwas mit kleinen Kindern und Geistern und die Geister der Kinder.
Oh. Und sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Also wenn Kinder in Horrorfilmen mitspielen,
furchtbar.
Dann dreh ich durch.
Wir sehen hier gerade 2 Personen leiden. Das ist echt unterhaltsam.
Das war wirklich schlimm.
Die leiden beim Gedanken an einen Trailer.
Ja. Der war wirklich gut. Den ging es ja auch so, gell?
Ja.
War halt sofort richtig Angst gehabt.
Solche Probleme hast du nicht, Bob, oder?
Doch, ich fürchte mich auch.
Seitdem du dein Herz digitalisiert hast.
Ja. Was? Auch Nullen und Einsen können sie.
Der Bob war gerade etwas irritiert, dass Claudia ihn so freundlich lachend von der Seite anschießt. So ganz charmant lachen.
Freundlich lächeln von der Seite ab.
Boom. was? dafür ist jetzt der Bob dran als nächstes.
Ich?
Ja, du hast einen Film geschaut.
Ich habe einen Film geschaut?
Ja. Was denn?
Mit kleinen, teilweise einäugigen, teilweise zweiäugigen Figuren.
Der neue Trailer ist ja schon wieder so lustig.
Der Trailer ist, es ist ein bisschen wie bei Madagaskar. Also um's mal erstmal einzuordnen. Ich habe Despicable Me beziehungsweise Ich einfach unverbesserlich gesehen. Geschichte ist schnell erzählt. Es geht um einen Superschurken namens Gru, der alleine in einem gruseligen Haus wohnt, das seltsamerweise aber Teil einer Reihenhaussiedlung ist. Ist ein bisschen eigenartig. Es ist so ein bisschen wie eine Kirche und es ist alles ganz dunkel und schwarz und so. Aber nebendran wohnt so ein Typ in so einem kleinen Reihenhäuschen, der immer den Rasen mäht und auf der anderen Seite stehen so Autos in der Auffahrt und so. Also es ist alles so eine typische Vorstadt, amerikanische Vorstadt-Idylle und dazwischen steht sein dunkles, böses Gangster-Anwesen. Das ist so ein bisschen so wie das Adams-Family-Schloss wirkt. Und da wohnt er also und er ist ein Superschurke und will die Weltherrschaft übernehmen. Er ist leider nicht so wirklich erfolgreich damit. Und seine Mutter liebt ihn nicht richtig, weil sie ihn für einen Versager hält und das nagt an ihm. Und jetzt erwächst ihm ein neuer, anderer Superschurke namens Hector, der ein junger Kerl ist, der im totalen Hightech-Schloss, das Ding sieht aus wie ein riesiger iPod, lebt und der ist der totale neue, also das ist so ein Edelschurke, der sieht alles sehr designt aus, der sitzt auf seinem Sofa auf einem Glasboden, unten drunter zieht ein weißer Hai seine Kreise und der ganze Boden vom Wohnzimmer ist aus Glas, so James Bond mäßig und dieser Typ ist sozusagen der Gegenspieler und jetzt geht's darum, die nächsten großen Coup zu landen und Gru erfährt von einem Schrumpfstrahler, den er klauen kann irgendwo, und das macht er dann auch, klaut also diesen Schrumpfstrahler und damit will er den Mond stehlen. indem er irgendwie eine Rakete baut. Raketen bauen hat er schon in seiner Kindheit ganz oft gemacht. Er muss eine Rakete bauen und muss mit dem Schrumpfstrahler den Mond schrumpfen, einpacken, mitnehmen. Und das wäre das Superverbrechen, weil sein Konkurrent Hector hat die Cheops-Pyramide geklaut. Und das muss man natürlich übertrumpfen. Also muss er den Mond klauen. Und zu diesem Zwecke hat er so eine willfährige Armee von Handlangern. Und das sind diese kleinen Minions, die man aus den Trailern kennt. Diese kleinen gelben Figürchen, die so in etwa die Form einer Pille haben. Mit zwei Füßen unten dran. Viel zu lang.
So ein Ü-Ei, finde ich.
Ja, die sehen aus wie ein Ü-Ei. Ja, so ein, ja, also wenn du sie ein bisschen schrumpfst, haben sie exakt die Form von so einer Pille, von so einer Tablette. Meistens haben sie ein Auge, so in der Messe sind sie so zyklopenartig. Manchmal haben sie zwei Augen. Die Einäugigen tragen immer so eine sehr dicke Schweißerbrille, warum weiß ich nicht. Und die reden in so einer halb unverständlichen Sprache. Also manchmal kannst du verstehen, was sie sagen, manchmal ist es nur so Gemurmel. Und sie scheinen eigentlich immer grundsätzlich wütend aufeinander zu sein, weil sie hauen sich permanent in die Fresse. Oder wenn einer irgendwas macht, was lustig ist und der andere es doof findet, dass er es jetzt gibt, haut er den erstmal um.
Um den Zusammenhang herzustellen, man sollte sagen, das ist ein Animationsfilm.
Ja, natürlich.
Ja,
ja. Das sind so seine, davon hat er ein paar 10.000. Das sind so seine willfährigen Helfer, die in seinem Keller leben und alles für ihn. Und
dann versucht er diesen Mond zu stehlen.
Dann versucht er diesen Mond zu stehlen und okay. Der Sideplot, der dann noch passiert ist, er stellt fest, dass er Hector gewisse Dinge abjagen muss und Hector eine Schwachstelle für kleine Mädchen hat. Also nicht im Sinne von irgendwelchen fatalen Dingen wie Pädophilen oder sowas, sondern schlichtweg, die kommen an Halloween oder so und spielen Süßes oder Saures und die lässt er rein und er hatte keine Chance reinzukommen. Und die dürfen rein und dürfen ihm irgendwie Kekse oder irgendwas verkaufen. Jetzt hat er das Problem, er denkt sich, ich brauche diese Mädchen, die haben irgendwie, irgendwas haben die, dass die da rein können und die müssen er für sich instrumentalisieren und stellt fest, die leben in einem Waisenhaus und jetzt adoptiert er diese drei Mädchen und er ist eigentlich ja ein Superschurke und am Anfang ist das so ein rein technischer Vorgang. Er adoptiert die und erzählt denen, die müssen jetzt da reingehen und müssen irgendwas für ihn dort erledigen, weil er muss eben seinen Schurkenplan vorantreiben und dann erweichen sie natürlich den Softspot. In den Bösewichten-Rest könnt ihr euch denken.
Frage, von wem ist denn der Film Produktionsfirma mäßig?
Ich habe nicht einen Hauch
einer Ahnung. Keine Ahnung. Okay.
Ich werde das googeln.
Fände ich interessant. Hast du ihn im Original gesehen?
Nein, auf Deutsch. Okay. Ich habe ihn bei iTunes ausgeliehen und auf Deutsch geschaut.
Im Original würde mich sehr interessieren, wie sie das mit der Minion-Sprache gemacht haben.
Mhm.
Wie funktioniert das auf Deutsch? Das ist eigentlich dann so Kauderwelsch, wenn sie nicht richtig Deutsch sprechen.
Es ist so ein bisschen wie technisch hochgepitcht einfach.
Okay.
So nehme ich an, haben sie das gemacht. Die reden schon Deutsch. Du verstehst hin und wieder mal ein paar Wörter. Und dann ist es wieder so schnell dahin geblabbert, dass du nicht mitkommst.
Okay.
Und oder irgendwie, wie sie es genau gemacht haben, weiß ich nicht. Oder vielleicht hat derjenige, der das gesprochen hat, dann auch einfach unverständlich, absichtlich irgendwelchen Unfug geredet.
Mhm.
Aber hin und wieder hast du mal das Gefühl, jetzt habe ich verstanden, was er gesagt hat.
Okay.
Und die nächsten zwei Sätze denkst du wieder, keine Ahnung.
Okay.
Und dann hat er halt irgendwas anderes geredet. Und wo wir gerade bei der deutschen Version sind, Hector, der Bösewicht, wird von Jan Delay gesprochen.
Hm.
Was wieder mich zu meinem alten, ich bin großer Jan Delay-Fan, aber es bringt mich trotzdem zu meinem alten Gemecker zurück, was mich auch schon bei dem Kung Fu Panda rausgerissen hat. Sobald ich weiß, wer es gesprochen hat, und irgendwie ist in meinem Gehirn irgendwas so verdrahtet, dass ich ja leider sehr gut bin, so Leute zu erkennen. Das habe ich immer nach zwei Sätzen, weiß ich, wer das ist. Dann bin ich raus. Dann sehe ich in dem Bösewicht nur noch Jan Delay und
ja,
finde ihn sympathisch.
Finde, das liegt auch daran, dass hier in Deutschland solche Sprechparts häufig dann mit so Promis besetzt werden. Und sowas gut...
Im Original ist es
im Original.
Steve Carell, Jason Segel,
Russell Brand. Ja,
gut, aber genau. Gut zu sprechen ist eine schauspielerische Fähigkeit.
Ja.
Und Jan Delay ist kein Schauspieler, egal was man sonst von ihm halten mag und wie auch immer.
Natürlich.
Aber ich finde das in Deutschland falsch, dass häufig das dann mit Stefan und Erkan und Jan Delay und was auch immer, das hat gar nichts damit zu tun, wie ich die so im Einzelnen finde, sondern einfach, dass eigentlich eine große Rolle in so einem Film erfordert, dass du ein guter Schauspieler bist.
Er macht das absolut nicht schlecht, aber...
Nein, aber er würde vielleicht nicht wie Jan Delay klingen, wenn er ein guter Schauspieler wäre.
Er klingt auch nicht so sehr wie Jan Delay. Er klingt halt so, wie er eben klingt und man erkennt ihn dann und dann habe ich immer das Problem, dass ich dann so gewisse Charakterzüge mit der Figur verbinde, die ich mit Jan Delay verbinden
will. Weil er ein Promi ist.
Weil er ein Promi ist und das funktioniert dann nicht. Ich hätte da irgendwie lieber anonyme Synchronsprecher-Profis, denen ich keine Identität irgendwie beimesse.
Na gut, dann ist es halt Tom Hanks.
Ja, das mag genauso in Amerika genauso problematisch sein.
Nein, aber es wäre ja dann in Deutschland die Stimme von Tom Hanks oder von Russell Brand oder so.
Ja gut, aber die haben teilweise so doppelt und dreifach Verwendung, dass du denen sowieso keine richtige Persönlichkeit beimisst. Das gleiche beim Kung Fu Panda, das ist Harpe Kerkeling. Und mit Harpe Kerkeling verbindest du halt ganz viele, du verbindest eine gewisse Art von Humor, eine gewisse Art von Charakter, du hast ein sehr vorgegebenes Bild, wer Harpe Kerkeling ist und wie der so ungefähr tickt. Und dann hast du diesen Panda und dann...
Ja, aber es passt doch sowohl...
Ja, aber der Panda ist nicht schwul und nix sonst.
Ja, also. Aber die Figur passt und das Tollpatschige halt
dick,
passt auch.
Dick und tollpatschig.
Ich finde es einfach nicht richtig, wie in Deutschland sowas besetzt wird. Ich finde das komisch, dass es immer mit so einer... Keine Ahnung, da sprechen dann irgendwie Barbara Schöneberger und Gott weiß wer, sprechen dann eben so die... Und ich habe gegen diese Person einzeln alles nix, aber... Das ist einfach, die haben keine Qualifikation, die sie ernsthaft dazu befähigt, sowas zu machen, eben in derselben Qualität.
Ich finde, genau.
Das sollte nicht nach
die Leute sollten,
Promi-Status.
Die Leute sollten mich anrufen, ich könnte zum Beispiel sowas synchronisieren.
Okay.
Ja. Finde ich schon.
Kannst du nochmal so einen Minion machen?
Nee. Bitte. Aber für einen Minion würde ich mich auch nicht bewerben.
Ich finde, du siehst ja schon fast aus mit deiner Hornbrille heute.
Das klingt zu popelig wiederum.
Universal Studios hat das produziert und der Produzent hat auch Ice Age und Ice Age 2
gemacht. Universal.
Yes,
ma'am.
Okay. Also das gibt es bei iTunes leider nur auf Deutsch, glaube ich. Da war keine englische Tonspur dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich habe da einmal kurz drauf geklickt und da war nichts zum Umschalten.
Wie viele Punkte gibt's?
Kann man schon gucken. Ich würde dem mal 6,5 geben.
Okay.
So ganz unterhaltsam, doch sehr vorhersehbar mit den Kids und so weiter.
Wie das ist dann? Es einer von diesen Filmen, wo ich immer den welchen Trailer gesehen habe, mir dachte so, oh, ich hätte schon Lust, den anzuschauen, allein schon wegen den Minions, aber so, dass ich mich eigentlich nicht trauen würde, das öffentlich zu sagen, weil eben natürlich man eigentlich das ablehnen sollte, dass du auf solche primitiven Reize wie süße Minions reagierst und dann sagst, das will ich anschauen.
Finde ich völlig in Ordnung. Also wenn man den Trailer zum Zweier sieht, dann sieht man natürlich wieder Minions ohne Ende.
Und man soll halt mal so einen Minions-Film machen, die einfach nur anderthalb Stunden
Fehl zu
machen und dann sich in ein Auto setzen und ein bisschen reden.
Es sind mehr Minions drin als Pinguine in Madagaskar. Und es verhält sich mit dem Film schon irgendwie genauso. Also diese Pinguine in Madagaskar 1 und 2 sind ja schon so, dass du denkst, ja, endlich wieder Pinguine, jetzt kann dieser ganze Schwachsinn mit diesen anderen Viechern mal kurz aufhören. Und hier ist es schon auch so, Gru ist irgendwie nett, die Kids sind vor allen Dingen auch sehr nett. Das kleine Mädel hat fürchterlich adorable, deutsches Wort, hallo, bewundernswert, beneidens, nee.
Kommt drauf an, welches?
Große Augen, fürchterlich süße große Augen, wenn die hinreißend.
Oh.
Wenn sie einen anschaut und Gru dann irgendwann auch der Bösewicht schmilzt dahin.
Also man fühlt vor ihren großen Augen in seiner Position.
Und dann schmilzt man schon mit, weil die ist schon so furchtbar süß, das ist unerträglich.
Ist
aber
es
diese
gut
Minions,
animiert insgesamt?
Ich fand es schon.
Ja?
Ich fand schon. Es ist jetzt nicht irgendwie so Animation-Porn, so nach dem Motto, wir haben die geilsten nassen Haare aller Animationsstudios. Darauf legen sie keinen Wert. Das ist alles relativ konventionell. Aber es trägt die Story problemlos.
Animation-Porn.
Ja, nice. Man kann aus allem
Porn. Das wird im Artikel stehen. Das schreibt Claudia sich jetzt gerade auf.
Ja, das wird hier
Bob spricht über den Nicht-Animation-Porn.
Ja.
Was meinst du, was wir dann wieder für Suchergebnisse
das,
haben.
Das hat einfach Google-Wert, glaube ich.
Stimmt. Alles, wo Porn drin ist. Also, wir sollten viel mehr über Porn reden.
Der Tropf der Google-Juice nur so aus dem Wort. Also.
Google-Juice. Oh je.
Google-Juice.
So, Claudia.
Einfach too much.
Too much.
Okay, also 6,5 Punkte für...
Ich bin gespannt, wie die Claudia jetzt Google-Juice aus What a Man rauspresst.
Ah, wir sind bei Worte mal.
Verdammt, ich wollte gerade
auf Toilette. Überleitung,
oder? Jetzt muss ich da bleiben.
Okay.
Wie, du wolltest gehen?
Ich wollte aufs Klo.
Ach so, ja.
Nein, also ich möchte zu What a Man, dem Film von und mit Matthias Reiköfer, auch gar nicht so viel sagen, weil dazu eigentlich fast alles Relevante schon von Robert in Folge, ich weiß nicht was, gesagt wurde. Das werde ich verlinken auf der...
Kannst du das mal googeln?
Im Artikel. Ja, ich habe den jetzt auch gesehen und ich erinnere mich, dass Robert damals gesagt hat, dass das so ein bisschen Till Schweiger in the Making ist, also der Zukunft wird so langsam und so weiter. Ich muss sagen, ich habe bei diesem, als ich den Film angeschaut habe, festgestellt, dass ich, was immer Matthias Schweighöfer da tut, viel lieber mag, als das, was Till Schweiger tut in seinen Filmen. Vor allen Dingen auch, weil keine bescheuerten, blöden Schweigerkinder sind. Da sind ja die irgendwelche dummen Sätze.
Weil der noch keine Kinder hat.
Es kommen sogar Kinder vor im Film, aber sie sind halt einfach nicht so untalentiert wie die Schweigerkinder. Und es war Folge 204. Vielen Dank, Martin.
Gerne.
Hervorragend.
Ja, und 53 Folgen her.
Mir hat der Film wirklich gut gefallen. Ich meine, ich unterstelle mir selbst immer wieder, dass ich Vorurteile gegen deutschen Film habe und eigentlich nur Dinge schaue, wo Martina Gedeck mitspielt. Aber mich hat der Film wirklich gut unterhalten. Ich meine, ich bin auch voreingenommen, weil er einfach Frankfurt so gut in Szene setzt und eben überall in diesem Film als Frankfurter hat man das Gefühl, der Film drückt eine deutschlandweit sehr unkonventionelle Haltung gegenüber Frankfurt aus, nämlich ich finde Frankfurt super,
ja, genau,
was ich total unterstütze. Aber auch ansonsten hat mich der Film wirklich gut unterhalten und ich fand ihn sehr charmant. Es ist bestimmt kein fantastisch tiefsinniger Film, aber ich fand ihn charmant und lustig und irgendwie...
Ist das noch... ist echt schon lange her. Wer hat gerade gesagt, 52 Folgen oder so, also länger?
Ja.
Am 18. Oktober
ist die Folge erschienen.
Wo er irgendwie eine Etage tiefer die Nachbarin, seine Freundin geht mit dem Nachbarn fremd irgendwie und
genau
der ist ein Schläger und so. Dann
genau.
Dann habe ich einen richtigen Film.
Und er zieht dann bei seiner besten Freundin ein und dann gibt es so diverse Verwicklungen und Crown. We all know how this is going to end. Aber ich finde einfach, dass das wirklich charmant gemacht ist.
Es ist sehr sympathisch, dass du manchmal auch einfach ins Englische fallen musst, weil dir die deutschen Worte fehlen.
Ja, also der hat mich wirklich gut unterhalten. Ich fand den gut und besser als, wie es hieß, dieses Schweiger-Vehikel, kein Ohrhasen und sowas.
Ich finde, kein Ohrhasen fand ich gut.
Kein Ohrhasen ist noch okay.
Schumacher fand
Norbert Schirner, schon klar.
Nein. Und Norbert Schirner taucht ja gegen Ende von What a Man auch noch auf.
Echt?
Ja, in einer ganz kleinen Rolle, wo ich dachte so, bitte, jetzt bin ich so froh, dass einmal mal nicht Norbert Schirner die Hauptrolle spielt, taucht sie doch noch auf, aber nur ganz kurz.
Hab ich schon wieder verdrängt.
Ja.
Wer hatte jetzt ein Date mit, ach egal, anderes Thema.
Nee, aber...
Wer hat rumgeknutscht mit?
Du?
Oder? Ja? Nein. Ach ja, ich.
Ich hab sie nur beim Shopping getroffen.
Ich denke im Restaurant. Shopping.
Shopping. Du hast Shopping. Ich habe sie nicht in Teile geschnitten. Nein.
Shopping. Ich habe sie mit dem Messer getroffen, als ich eine Gurke geschält habe.
Ich habe sie beim Shopping
Trendsportart aus USA. Nein.
Sowas kommt doch meistens aus Kanada. Alles, was mit Holz. Okay. Entschuldigung.
Caber Tossing kommt aus Scotland.
Stimmt.
Ja, also insofern.
Okay. Ja, mir hat er gefallen. Ich gebe 7,5 Punkte.
Okay.
Und freue mich auf
Holz. Stefan sitzt ja hier auch gerade im Al Borland Gedächtnishemd.
Das ist wahr.
Stimmt. Und freue mich auf zukünftige Schweighöfer, was auch immer. Und ich finde, ich finde auch Matthias Schweighöfer einfach auch, muss ich sagen, süß, obwohl ich auf diesen Typ Mann überhaupt nicht stehe. Aber wenn ich Filme mit ihm sehe, dann denke ich mir, vielleicht stehe ich doch auf diesen Typ Mann.
Du möchtest einfach hingehen und ein bisschen in die Backe knallen.
Welcher Film war
das? Ist einfach so niedlich. Also, übrigens sagt er, schön, dass du gerade Wölscher Film sagst, weil das sagt er natürlich auch. Ja. Wölscher Film. Ja, Wölscher Film.
Wölscher Film.
Sollte Matthias Schweighöfer zuhören.
Ist den wir gesehen haben, wo der, ich muss jetzt dann einfach mal, wenn ich jetzt schon darin gezogen werde, wo die im Tierpark, im Tiergarten, plötzlich nachts alle und dann sind die Schwulen durch die Luft geflogen.
War das? Ah, Rubbelikatz, Rubbelikatz.
Das war der andere Matthias Schweighöfer.
Das ist mit dem, wo die mit dem Nazi da den Nazi-Film drehen. Ja.
So, hier könnt ihr hören, wie sich's anhört, wenn der Martin versucht zu Berlinern. Ich habe ihm das beigebracht und er kann es mittlerweile ganz schön gut, muss ich sagen.
Also ja, aber da habe ich auch ein paar Bier mehr gesoffen.
Denn ja, was, als du das gibt, das ist so lustig.
Ich habe übrigens auch die Grammatik ein bisschen analysiert. Denn das Jir wird nämlich immer dann als Jir gesprochen, wenn es nicht mit als Konsonantenhäufung vorkommt. Also ein.
Warte mal, du hattest noch ein anderes Wort dafür. Konsonanten. Cluster.
Oh, genau, ja. Als Konsonanten-Cluster gebraucht wird.
Schlimm ist, wenn er die Analyse auch in Berlin hat. Dann wird's echt fies. Gut, zurück zum Thema.
Okay.
Wo waren wir bei einem Matthias Schweig?
What a Man? Punkte? Hast du schon?
7,5.
7,5, fantastisch.
Schön, ich fand den schön.
Oh, ich habe wieder diese Melodie da im Kopf aus dem Trailer. What a Man, what a Man!
Und plus, aber von Lena, plus ein Punkt für
hat
Frankfurt.
Hat dich Lena gestört? Nein.
Was?
War Lena nicht drin? Nein. Wirklich? Es war Philipp Poisel, der irgendwie in Frankfurt Song geschmacht
hat. Wer ist
hat.
Philipp Poisel?
Ah ja.
Der neue Herbert Grönemeyer.
Der neue Herbert Grönemeyer.
Er ist so ein deutscher Typ, der immer singt und keiner versteht ihn, weil er so nuschelt.
Ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. Waterman fand ich nett. So.
Unterhaltsam?
Ja. Ja. Auch.
Sehempfehlung?
Für alle, die so seichte, nette, deutsche Fernsehkost.
Til Schweiger ist echt ein bisschen durch. Jetzt mit seinem komischen Bundeswehrfilm. Habt ihr die PR, die dafür so läuft, verfolgt? Also, Til Schweiger hat... Jetzt, du hast notiert, ich kaum sage ich zwei Wörter, Claudia anzuschreiben, das macht mir Angst.
Claudia schreibt das Protokoll.
Ach doch, ja, What a Man, der Soundtrack wurde von Lena Meyer-Landrut als Lena.
Ja, natürlich. Es gibt eine What a Man-Version.
Ich habe das Gefühl, dass wir schon seit 5 Stunden aufnehmen wieder.
Es ist egal, lass laufen. Die Hörer können das in mehreren Teilen anhören, wenn sie möchten.
Das Mikrofon kann leider diese Bilder von Matthias Schweighöfer und Lena Meyer-Landrut nicht sehen, die du gerade in die Kamera
hast. Er wollte nur das Licht.
Ich habe Licht, damit ich gucken kann, wie lange wir aufnehmen.
Alles klar.
Ja.
Das iPad wurde nicht an das Mikro gehalten, damit das Mikro irgendwas von diesem iPad hört.
Aber nett, dass du das für möglich hältst.
Seht ihr, die Claudia braucht auch kein Smartphone. Oder? Sie muss telefonieren und einen Film gucken können.
Und ein Mikrofon dabei haben. Ja. Scheiß aufs Handy, ich nehme so ein Aufnahmegerät.
Stimmt, redest rein, wenn du da bist.
Ich schicke mir das
einfach.
Ist egal.
Als, genau.
Okay, Entschuldigung.
Ja. Nee, ist okay. Ich finde das auch hochgradig amüsant.
Bundeswehrfilm von Til Schweiger. Gut, dass ich mir das aufgeschrieben
habe. Habt ihr das nicht mitbekommen? Schutzengel heißt der Film, glaube ich. Til Schweiger, das ist jetzt das ist so ein Nerd-Talk-Terrain, wo wir über Filme reden, die wir nicht gesehen haben.
Entschuldigung.
Okay, der war gemein. Ich nehme das zurück, lieber Nerd-Talk. Zu euch kommen wir nachher noch.
Zu euch kommen wir nachher noch.
Ey, ich habe das nicht so betont.
Doch.
Nein.
Hier kamst du an.
Ja, bei
dir auch. Das ist das Echo in diesem riesigen
Studio. Also wenn es auf der anderen Seite des Mikrofons so ankommt, wie muss es bei den Hörern erst ankommen?
Was denn?
Panna-Cotta-Schokolade.
Ey, die haben wir von unserem netten Hörer geschenkt bekommen.
Ich habe heute im Facebook gesehen, es gibt Wasabi-Schokolade.
Es gibt überhaupt kein Wasabi in Europa.
Bundeswehrfilm mit Til Schweiger, von Til Schweiger, was weiß ich.
Von und mit Til Schweiger und seiner Tochter. Natürlich mal wieder.
Wie heißt die?
Nein, Schneider.
Jimmy Schweiger. Bloss.
Im Zweifel heißt sie Jimmy Bloss. Ihr setzt hier Theorien in die Welt. Hey, Panna Cotta Schokolade von unserem Hörer Sebastian ist nicht so schlecht.
Panna Cotta Schokolade.
Panna Cotta Schokolade. Ich mache nie wieder solche starken Drinks vor der Sendung. Liebe Hörer.
Ich bezweifle, dass es daran liegt.
Wir sind ein bisschen angetrunken.
Nein, wir sind nicht. Tut uns leid, dass es ein bisschen wuselig ist.
Ach, Quatsch. Also, Til Schweiger hat im Moment einen Film in den Kinos, der heißt Schutzengel.
In den Kinos schon?
Ja, ist schon aktuell da. Und du hast es sehr effizient ausgeblendet, merke ich gerade. Und tourt damit gerade auch durch die diversen Talkshows. Ich musste ihn neulich bei Neo Paradise ertragen, wo er dann mit Moritz Bleibtreu, den ich ja eigentlich sehr verehre, gesessen hat. Moritz Bleibtreu spielt in dem Film einen Bundeswehr-Veteranen, der keine Beine mehr hat und im Rollstuhl sitzt, wegen einer Landmine. Und irgendwie kommt es dann dazu, ist das bitte nicht mit, das könnte gefährlich werden. Sitzt dann er kommt dann irgendwie dazu, dass so ein Mädchen, gespielt von seiner Tochter, von irgendwelchen finsteren Mächten, TM, verfolgt wird.
Irgendwelchen.
Und, ja, und er muss. Funktioniert, sag ich nur.
Die Tochter heißt von dem Schweighöfer heißt Emma.
Ja, aber wir reden gerade von Til Schweiger,
nicht? Ja, meine ich doch.
Ja.
Da heißt sie Emma Schweiger
eben. Von mir aus
heißt doch alle gleich.
Ja. Und jedenfalls, Til Schweiger spielt auch einen Bundeswehr-Elite-Soldaten, Ex-Elite-Heini.
Der kämpft sich da irgendwie so durch.
Der kämpft sich dann da irgendwie so durch. Und dann diese PR-Maschinerie, wo er dann nach Afghanistan gefahren ist und das den unseren Soldaten, unseren Helden an der Front zuerst vorgeführt hat.
Ja, wie in Amerika.
Und ja, genau, wie in Amerika. Es ist so unerträglich, so dick aufgetragen.
Was für ein Genre ist das?
Action-Mumpitz.
Okay.
Und
dieser Artikel, der wird sehr lustig, der Mumpitz. Ja, scheint.
Dann sitzt er...
Warum redet über den Action-Mumpitz?
Ja, ja. Und Animation-Porn. Und dann sitzt er wirklich bei Neo Paradise und verteidigt da seinen... Wir haben damals mit Knockin' on Heaven's Door ein neues Genre geschaffen und das ist uns jetzt wieder gelungen. Oder irgendwie so. Oder nee, ich möchte mir nicht anmaßen zu behaupten, es sei uns jetzt wieder gelungen, aber wir haben bla, also im Grunde haben wir doch. Das ist wirklich mittelschwer unerträglich, dieser Mann. Das wird immer schlimmer. Und deshalb wird
aber es wahrscheinlich Zeit,
dass Matthias Schweighöfer das Zepter übernimmt, weil anders ist es nicht mehr zu retten.
Ja, ich denke in 3 Jahren wird er in Scientology eintreten und in 5 auf der Couch hüpfen bei der Arabella Kiesbauer.
Arabella Kiesbauer hat eine Couch?
Nein, aber ich wollte nicht. Im Vergleich zu
die
der...
Einzige überlebende
Oprah Winfrey ist die nicht einzige, gleich Arabella Kiesbauer.
Ja. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Die einzige überlebende Talkerin ist Brit. Jawohl.
Echt?
Nein, wir haben immer noch auf dem HR, im Radio... Müssen wir immer noch, wie heißt sie hier, die Friedmann-Ex? Ich hab's vergessen.
Entschuldige mal. Wenn jemand im Radio auf dem Sofa springt, ist es nicht so.
Das wäre wie wenn du jetzt auf dem Sofa springst. Nein, der Stuhl geht kaputt.
Das war aber schnell schon. Musst du zugeben.
Wenn man so betrunken ist wie du schon, ja.
Ja,
okay. Ja, surfen.
What's next?
Der Martin. Jetzt cool. Wird's wieder ein bisschen ruhiger. Er hat einen Film gesehen, aktuell vom Jahre
1964.
Ja, 7 gegen Chicago.
Ganz, ganz aktuell. Ich war ja so furchtbar krank eine Zeit lang und habe mit Husten und Halsschmerzen im Bett gelegen und ich hatte einfach keine Lust.
Du warst wirklich krank?
Ja, ich war wirklich krank und wollte nicht irgendwelche besonderen...
Was war denn das für eine Unterstellung?
Nein,
ich war wirklich so krank, dass ich eben einfach durch iTunes gezappt habe, wo was gucke ich, und da waren halt eben so ganz tolle Filme und irgendwie tauchte dann so die 7 Chicago auf und habe ich gesagt, naja, das ist so ein leichter Film, stand Genre Musical dabei. Ach, den guckst du jetzt. Und dann wurde ich doch eigentlich angenehm überrascht, denn von der Besetzung her Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Bing Crosby und Peter Falk, Columbo.
Cool.
Aber wesentlich jünger.
Na, noch jünger?
Ja, ja.
Ah, ja.
Also das
nicht Rat so faltig,
Pack.
Ne?
Rat Pack. Ah, das Rat
das Ganze
kommt fünfmal wieder auf Tour. Diese Nachmachshow. Die sind wirklich gut.
Ja?
Die sind echt toll. Ja, war ich vor 3 oder 4 Jahren da. Die saufen die ganze Zeit auf der Bühne. Sehr lustig.
So wie Hugh Laurie?
Ja. Nee, Hugh Laurie hat echt getrunken.
Jetzt weiter. Also 7 gegen Chicago spielt im Chicago der 30er Jahre. Also striktes Alkoholverbot. Und die Zeit der Clubs und Speakeasies, das ist ja das, was wir alle so besonders lieben auch. Ne? Und
taucht es da auch entsprechend auf?
Taucht da entsprechend auf.
Gangsterfilm?
Es ist ein Gangsterfilm, ist das Thema. Also es ist eher eine Gangsterfilmparodie.
Okay.
Es sind also zwei verfeindete Gangs, die eben im Alkoholschmuggel und Clubbesitzer-Dasein oder Speakeasy-Dasein sich so gegenseitig konkurrieren und nimmt so ein bisschen das Robin Hood-Genre auf. Das merkt man auch sehr deutlich. Es gibt nämlich einen Guy Gisborne, ein Robo, der eben eher Robin Hood darstellen soll. Es gibt auch eine Marion und den Sheriff, der dann der Polizeichef von Chicago ist. Und es wird viel gesungen. Unter anderem gibt es auch dieses berühmte Lied von Frank Sinatra, My Kind of Town.
Ah.
Ja, und wenn man so schön krank ist, dann ist alles so toll.
Was hast du denn wieder für Tabletten geworfen?
Ich habe diesen Film nicht gesehen, aber es klingt ganz wundervoll.
Ja, es wird wirklich schön gesungen und tolle Szene mit also irgendwie kommen beide Gangs auf die Idee, wenn wir jetzt das Lokal des anderen kaputt schlagen, dann machen wir in den nächsten Jahren die besten Umsätze, weil der sein Lokal wieder aufbauen muss. Und dann gibt's einen Schnitt, wenn wir jetzt das Lokal des anderen kaputt schlagen, machen wir die besten Umsätze. Und dann treffen sich beide an der roten Ampel. Guck mal, da drüben sitzt der Robo mit seiner Gang im Auto. Guck mal, da drüben sitzt der mit seiner Gang im Auto. Was die wohl vorhaben? Na, wir werden denen jetzt den Laden kaputt schlagen. Die werden die Augen machen, wenn sie jetzt zurückkommen. So diese Wechseldialoge, wie das so typisch ist für solche Filme. Und da gibt's so schöne Szenen wie Sammy Davis Jr., das ganze Lokal mit zwei Revolvern zerschießt, ja, so, oh, das war eine Szene, die hat mir echt wehgetan, weil er die Bar zerschossen hat, ja, die ganze Flaschenregale im Hintergrund. Oh,
vor allem haben wir das Herz geblutet.
Flaschen aus den 30ern, ja, und dann flog die
Kugel dabei. In den 30ern war es, glaube ich, noch eher okay, Flaschen aus den 30ern zu zerschießen.
Sag das nicht.
Ja. Das sind alles Flaschen, die heute nicht mehr übrig sind.
Ich hab schon ein bisschen getrauert um den Soda-Siphon, okay, der in Großaufnahme da zersplittert.
Ich finde, es klingt wie ein großartiger Vorweihnachtszeitfilm. Ich
darf
mich noch anschauen.
Zumal er in der Weihnachtszeit endet und diese ganzen Geschäfte irgendwann auffliegen und alle als Weihnachtsmänner dann nur noch ihr Geld verdienen können.
Oh, ja. Oh, wir treffen uns am dritten Advent und schauen den alle zusammen.
Unbedingt.
Ja.
Ich bin dabei. Und
trinken Whisky dazu.
Bitte, liebe Hörer, wenn ihr tolle Filme für die Vorweihnachtszeit habt, dann schreibt das in den Kommentaren.
Ja.
Ja.
Unbedingt.
Schön, aber diesen Film werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen.
Kann ich empfehlen, wer also, wie gesagt, das Rat Pack mag. Angucken, Musical-Filme, klar.
E-Musical.
Wer Robin Hood, Parodien, moderne Umsetzung von Robin Hood mag auch schauen. Also, es finden sich so viele Leute darin wieder.
Okay. Super.
Okay, Mr. Themenlisten-Operator, what's next?
Jetzt steht der Tatort auf meiner Liste. Du wolltest irgendwas sagen, hier ist Skandal Frankfurt, Tatort stirbt aus, oder was?
Wo kam eigentlich ich mit Perks of Being a Wallflower?
Da, Film von letzter Woche, Buch.
Okay,
gut. Weil ist ja nicht mehr, das also steht, ist ja... Ist ja Buch, anderes
Medium. Okay, dann kommt jetzt mal Tatort.
Tatort. Wer von euch hat die Frankfurter Tatorts geschaut?
Noch nie.
Tatorts?
Ich, da. Zwei gab es sogar. Der Herr.
Ich habe zwei gesehen.
Ich auch. Ich glaube, es gab mehr.
Ich habe den ersten gerade vor ein paar Wochen gesehen, war wieder begeistert davon.
Ja, das gab mindestens drei. Also, wir hatten ja einen neuen Frankfurter Tatort mit Nina Kunzendörfer und Joachim Kroll.
Die übrigens sehr nett sein sollen. Ich habe nämlich einen. Oh, ich glaube, der macht Ausstattung beim HR, beim Tatort.
Ja.
Und die standen da irgendwie auch in so einer Gruppe zusammen und haben geraucht und geschwatzt und also irgendwie haben sich dann unterhalten und einer hat so richtig Sprüche gekloppt und dann ist ihm irgendwann später aufgefallen, dass er die Hauptdarstellerin war. Aber das hat er erst an den Schuhen erkannt.
Naja,
er macht halt Ausstattung.
Was hat die für Schuhe an?
Ich weiß nicht, irgendwelche geilen
Stiefel. Ja, die hat immer Stiefel an, ja. Zu ihren knallengen Jeans. Sie ist wahnsinnig groß und die Rolle...
Es tut mir so leid, dass ich hier rumrasche.
Aber du isst wenigstens die gute von unseren Hörern gesendete Schokolade. Liebe Hörer!
Die Panna Cotta!
Die Panna Cotta Schokolade, die sehr gut schmeckt.
Die jetzt zum Teil auf deine Notizen klebt.
Nicht mehr.
Sie hat sie runtergeleckt von ihrem Blatt Papier.
Nun ja.
Ja.
Zurück zum Tatort. Nina Kunzendörfer also spielt die Ermittlerin. Wie soll man das charakterisieren, Martin? Sie ist halt so der männermordende Vamp auf eine Art.
Ja, ganz schön.
Sie ist so die sexy Stiletto.
Ja, sie weiß, was sie will, was sie kann.
Und sie weiß, ihre Reize einzusetzen.
Ja, und sie weiß eben auch eben das umzusetzen.
Genau. Genau. Und dann haben wir auf der anderen Seite Joachim Kroll, der einen alternden oder älteren Kommissar spielt, der im Grunde in seiner Karriere alles gesehen hat und den das so ein bisschen mitgenommen hat. Sein Privatleben ist im Wesentlichen im Arsch. Er hat keins. Er geht nicht mehr nach Hause, er pennt im Büro. Er ist
Alkoholiker. Der hat so ein Riesenbüro.
Ja. Er hat wirklich ein Riesenbüro, weil die Karriereleiter ist ja schon relativ weit hochgekommen. Also er ist so irgendwie hat so eine unantastbare Position erreicht.
Ja, und was ist da jetzt passiert? Du hast irgendwie.
Ja, Nina Kunzendörfer hat gesagt, dass ihr die Art, wie die Rolle angelegt ist und wie wohl die Drehbuchschreiber oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, wie das weiter sich entwickelt, dass ihr das nicht mehr passt und dass sie nicht will, dass sie so auf diese das brünette hübsche Ding dass so ein bisschen sexy, aber ein bisschen so für die schlauen Sachen ist er zuständig, wobei das nicht stimmt.
Das
so
stimmt
war die Rolle
auch nicht.
So war die Rolle nicht angelegt, aber so liest man das jetzt aus den Artikeln raus.
Aber so kommt es nicht rüber.
Und dass sie eben sagt, okay, dass die Art, wie sich diese Rolle entwickelt, ist nicht das, was sie sich vorgestellt hat und deshalb steigt sie aus. So im Grunde habe ich die Artikel verstanden. Wenn ich das falsch verstanden habe, korrigiert mich, schreibt es in die Kommentare.
Und das ist schon durch, dass das aufhört, oder?
Sie ist wohl ausgestiegen. So. Und jetzt drehen sie den sie aktuell drehen, wohl noch zu Ende. Und, es gibt noch einen, der abgedreht ist, der jetzt irgendwie November, Dezember irgendwo sowas ausgestrahlt wird. Und dann kommt noch einer irgendwann nächstes Jahr. Und dann war's das vorerst mit dem Frankfurter Tatort. Was echt schade ist, ja. Weil der ist ja jetzt erst 3 oder 4 Folgen alt. Und ich mochte den total.
Ja.
Also, das war einfach mal eine super Sache. Vor allem, also ich meine, wie diese Folge, wo sie mit Benno Fürmann in die Kiste steigt, um irgendwelche Ermittlungsergebnisse zu forcieren und dann mit Joachim Kroll im Auto sitzt und sagt, ja, das habe ich rausgekriegt, hat er mir erzählt, ich bin mit dem in der Kiste gewesen und er sitzt und ihm fällt einfach alles aus dem Gesicht. Und die Rolle von ihm auch, der diesen wunderlichen, brubbeligen, alten, miese, petrigen, kriesgrämigen Sack spielt im Grunde, der dann aber ein brillanter Tatortermittler, also ein brillanter Tatortleser sozusagen ist, der an einen Tatort kommt und sich die Geschichte anhört, wie das angeblich passiert sein soll und sofort sagt, kann nicht sein, das und das passt nicht zu den Spuren, die ich hier sehe. Und so, das war so schön, diese Kombination von ihr, die so lebenslustig, froh und weiß, wie sie ihre Reize einsetzen muss und er, der so mit dem Leben abgeschlossen, so, nee, merke ich nicht mehr an. So, diese Kombination war herrlich und
ja, aber ich habe mich echt
auf neue Folgen gefreut.
Ihre Rolle auch, ist sie auch immer rübergekommen, dass sie sehr zielstrebig auch
auf jeden Fall
vorgeht und sich auch gegen alle, gegen viele Dinge auch durchsetzt. Und
natürlich.
Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, wie sie als erstes wahrgenommen wird, eben mit dem tiefen
Ausschnitt und so weiter. Sie hat sich ja genau so gegen ihn durchgesetzt.
Ja, wenn man sich die Rolle genau mal anguckt, ich verstehe nicht, wie sie dazu kommt, dass sie da aufsteigt.
Na gut, wir wissen ja nicht, was in den 2 Folgen, die wir jetzt noch sehen werden, passiert ist, wie sie die Rolle weiter gesponnen haben. Vielleicht gibt es ja irgendeine Entwicklung in irgendeine Richtung, die ihr nicht gepasst hat. Und vielleicht, also das können wir jetzt erst beurteilen, denke ich, wenn wir die 2 gesehen haben.
Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten.
Ja.
Aber zum Glück gibt's ja vom Hessischen Rundfunk noch einen 2. Tatort. Die machen ja 2. Die machen
ist das
ja
so?
Diesen mit Ulrich Tukur.
Ah.
Als Einzelkämpfer.
Da bin ich Ammann. Kein Experte für.
Puh, der ist so gut.
Echt?
Der hat halt irgendwie einen Hirntumor und hat quasi auch schon so ab und egal und dann hat er wieder irgendwelche Wahnvorstellungen und also halt durch den Tumor ausgelöst. Mhm. Und Ulrich Tukur ist halt einfach ganz, ganz.
Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen.
Echt? Echt? Solltest du unbedingt schauen. Da war jetzt, ich habe ihn neulich in irgendeiner Talkshow gesehen, da war er auch so großartig.
Also ich habe die letzten
Tage Barbara Schöneberger angenehm geschimpft. Nicht gut. Und die Elke Heidenreich war auch da und die hat den anderen Moderatorentypen so eiskalt abserviert. Es war irgendwie so 3 nach 9 oder Riverboat oder so eins von diesen.
Ist da eigentlich jetzt was draus geworden? Till Schweiger sollte doch auch irgendwie einen Hamburger Tatort übernehmen, oder?
Till Schweiger wird einen Tatort übernehmen, wenn ich das richtig gehört habe. Und wir kriegen,
ist seine Tochter auch dabei?
als Täter, erste Folge.
Oder Kinderkommissarin.
Nun ja. Und wir kriegen noch einen weiteren Tatort, und zwar Weimar. Und da bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf.
Mhm.
Nora Tschirner und Christian Ulmen. Oh. Was für eine goldene Kombination.
Claudia
freut sich auch schon. Zieht sämtliche Gesichtsmuskeln, die.
Aber ich muss sagen, meine Lieblings-Tatort-Kommissare sind die aus Münster.
Nein, ich würde niemals, niemals, niemals etwas gegen Christian Ulm sagen, weil ich Jonas gerade vor kurzem wieder gesehen habe und es ist so ein fantastischer Film. Also wirklich
so, den habe ich mal so geschimpft. So
großartig.
Was hältst du von Benjamin von Stuckrad-Barre? Hältst du für einen überbewerteten Schnösel
nicht an? Aber was für ein überbewerteter Schnösel?
Hast du mal seine Polit-Talkshow gesehen?
Nein.
Er hatte seit letztem Jahr eine Talkshow auf ZDF Neo gehabt, die von Christian Ulm produziert wurde.
Ah ja.
Und in der er so eine Krawall-Talkshow, so wie man sie Benjamin von Stuckrad-Barre zutrauen würde, gehabt hat, in die er aber ausschließlich als Gäste nur Politiker eingeladen hat.
Hm.
Das war Konzept. Also man lädt keine irgendwelche Showsternchen ein oder so, sondern nur Politiker und grillt die so richtig.
Mit den, war mit den nicht auch Achim Achilles dabei?
Achim Achilles, eigentlich unter seinem bürgerlichen Namen Hajo Schumacher, Politjournalist der des Spiegels und anderer linker Publikationen.
reden wir über alles.
Und hat dort als die haben ihn damals dort kombiniert mit Schönbohm, dem Ex-CDU-Innensenator von, was war's, Brandenburg, glaube ich, und haben ihn zusammen sozusagen Waldorf und Stettler rechts und links oben auf die Empore gesetzt und haben ihn dann die Fachfragen stellen lassen, für die sich Stuckrad Barre in seinem ADHS-Wahn nicht in der Lage sah. Und es war eine schöne Sendung. Mittlerweile haben sie dann, Schönbohm ist dann irgendwann ausgestiegen, haben sie ausgetauscht gegen so einen Hansel von der Bild-Zeitung, der völlig farblos ist, das ist ein bisschen tragisch. Und mittlerweile ist die ganze Sendung von ZDF Neo, bevor jetzt jemand ZDF Neo absucht und dann sagt, der Krüger erzählt nur Unfug, die Sendung ist da gar nicht zu finden. Die sind mittlerweile.
Das könnt ihr trotzdem sagen, wenn ihr
wollt. Ja, natürlich. Die Kommentare stehen euch offen. Zu Tele5 gewechselt. Was? Und seitdem gucke ich das auch nicht mehr, weil was ich nicht aus der Mediathek runterladen kann, schaue ich nicht. Tut mir leid.
Tele5 ist Fernsehen.
Tele5 ist doch der Fernsehsender, der nur B-Horrorfilme zeigt, irgendwie der Alligator im
Klo und
so. zeigen die nicht dauernd, ich habe das Gefühl, zeigen dauernd Star Trek und hier das mit dem Tor, Stargate.
Und das mit dem Tor ohne Hammer.
Also ich weiß nicht, Stuckrad Barre literarisch vollkommen überwertet und durchschnittlich, aber was immer er als Medienpersönlichkeit darstellt, habe ich keine Ahnung deswegen.
Stuckrad Barre, deutsches Theater, tolles Buch. Ist kein Roman.
So, Buch ist, glaube ich, das Stichwort. Buch ist das Stichwort. Ich würde jetzt hier mal weiter überleiten.
Bleib mal über, sonst wird es ja noch das
viel schon literarisch. Hört mich so geräuspert? Ja? Kann ich gar nicht erinnern.
Keine Ahnung.
Die Claudia hat das.
Ich gehe mir mal mehr Hätten rühren.
Zum Film.
Bitte.
Die Claudia möchte auch rein.
Ja.
Ja.
Zum Film letzte Woche? Nee, vorletzte Woche.
Letzte Woche. Also letzte Woche saß ich ja hier und ich hatte leider nichts zu dem Buch The Perks of Being Wallflower von Stephen Chbosky, wird er glaube ich ausgesprochen. C-H-B-O-S-K-Y.
C-H-B finde ich schon schwer zu sprechen.
Ja, ich habe das Buch inzwischen gelesen, da ich an einem Mittwochabend, statt in die Sneak zu gehen, am Stuttgarter Bahnhof fest saß und mich dort in der Bahnhofsbuchhandlung rumgetrieben habe. Und da habe ich gedacht, na gut, dann lesen wir doch mal das Buch.
Und das liest du dann an einem Mittwochabend?
Ich habe es Großteil am Mittwochabend und dann am Donnerstag noch zu Ende gelesen.
Wie viele Seiten sind das?
Liest sich ziemlich schnell, 230 Seiten geht.
Du bist aber auch geübter Leser.
Ich bin eine Profileserin. Nein,
aber stimmt, dein Beruf ist ja Lesen.
Es ist ein Buch, was im Jahr 1999 im MTV Books Verlag erschienen ist, von dem ich vorher nicht wusste, dass er existiert.
Das MTV, was mit Büchern macht?
Ja. Und anscheinend ist das ziemlich erfolgreich gewesen damals. Also die ganze Zielgruppe hat das Buch dann gelesen und was weiß ich. Also es ist wirklich ein Jugendbuch, muss man sagen. Und ich glaube, nach dem, was ihr erzählt habt, dass es dem Film ziemlich entspricht, also was so die Handlung angeht. Ein entscheidender Faktor in dem Buch ist, dass es einen Ich-Erzähler hat. Und dieser Ich-Erzähler...
Hat der Film auch.
Ja, und dieser Ich-Erzähler, ich glaube, also Chbosky versucht an diesem Ich-Erzähler ziemlich stark zu zeigen, dass der Ich-Erzähler sich entwickelt, dass er immer am Anfang so ganz sozial, nicht so integriert.
Mäßig.
Und das Problem an dem Buch meiner Meinung nach ist, dass Chbosky dafür die schriftstellerischen Mittel fehlen oder nicht so richtig weiß, wie man das wirklich drastisch zeigt. Und deswegen fängt die Figur Charlie fängt an, als in einem Maße sich nicht selbst ausdrücken können, dass du kaum glauben kannst, dass der 15 sein soll oder wie alt der da immer ist, sondern der wirkt wie 11 oder 12 oder so immer. Oder wie jemand, der irgendeine soziale Störung hat, wirklich ganz schlimm.
Ja, aber so wirkt er an Und letzte Woche in dem Film auch.
Also in dem Buch ist dann einfach, finde ich, nicht glaubhaft, dass sie sich dann innerhalb eines Jahres eben so entwickelt. Also die Anfangsfigur ist für mich überhaupt nicht glaubhaft. Ich finde, die Geschichte ist gefällig erzählt und es ist nicht schlecht geschrieben und so. Aber diese Erzählerfigur ist, finde ich, nicht überzeugend. Und die ist auch sehr schwierig. Die ist natürlich sehr stark angelehnt an J.D. Salinger, Catcher in the Rye, ist eben so dieses jugendliche Ich-Erzähler. Das ist so ein ganz klassisches Motiv, ja, und es ist unheimlich schwierig. Es ist so leicht, sowas nicht gut zu machen, weil einfach schwierig ist, die Stimme eines pubertierenden Teenagers zu simulieren als erwachsener Autor. Und hier, finde ich, ist es so mittelgut gemacht. Also es ist so nicht wahnsinnig schlecht, aber auch nicht sehr überzeugend. Und die Geschichte, finde ich, ist gefällig, so wie ihr es erzählt habt, nett. Aber mein Gefühl ist, dass möglicherweise der Film besser ist als das Buch. Also dadurch, dass
ich eben, also wenn dir die Geschichte und so gefallen hat.
Ja. Also dadurch, dass ich die Erzählerstimme als eher emotional flach empfunden habe und eigentlich auch sehr stark basierend darauf, was passiert als nächstes und wo stürmt die Handlung hin und eben zum Teil auch so im Tonfall etwas zweifelhaft, Prost, würde ich sagen, vermutlich ist es in diesem Fall kein Fehler, gleich den Film zu schauen.
Okay. Willst du den Film noch schauen auf DVD irgendwann?
Ja, doch, also mich interessiert es durchaus. Also nach dem, was ihr erzählt habt, nicht nach dem Buch. Also jetzt, wenn ich nur das Buch gelesen hätte und nicht gehört hätte, wie ihr den Film findet, würde ich, glaube ich, den Film eher nicht mehr schauen, weil ich so okay finde. Aber also da ich ja vor kurzem erst über The Hunger Games geredet habe und darüber, dass eben ein Jugendbuch durchaus so sein kann, dass du sagst, das ist spannend und ich will es unbedingt fertig lesen, und so, das war hier überhaupt nicht der Fall. Es liest sich unheimlich schnell, das heißt, man kann das schnell durchlesen, aber es ist ein Jugendbuch und es ist auch auf keinen Fall mehr als das. Also
ich würde einen Monat brauchen.
Und deswegen jemand, der noch mitten in der Pubertät steckt, der wird eben bei vielen Dingen sagen, okay, da finde ich mich wieder und das klingt bekannt für mich und so. Aber wenn man nicht mehr schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr in der Pubertät steckt, dann ist das jetzt nicht so aufregend.
Okay.
Also, okay. Okay.
Man müsste das Buch wahrscheinlich dem Robert irgendwie in seinen Instacast reingießen und dann wird das in der Woche lesen.
Na, alles, was in Audioform kommt, habe ich innerhalb von kürzester Zeit durch.
Also es liest
gelesen.
Es ist ein Buch in Briefform. Also ja. Was ja eine sehr klassische Form der Literatur ist, aber es ist nicht so aufregend.
Okay.
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 Ja.
Nächstes Medium. Jetzt leite ich zu mir selber über. Ich habe seit letzter Woche, einen Tag vor dem Erscheinungsdatum, hat Amazon es mir schon geliefert, Assassin's Creed 3.
Das ist dieser Kirchenhüpfer.
Ja, das ist halt Assassine und der kann halt eben so ganz besonders auf Gebäude klettern und sieht halt immer sehr gut und testalisch aus, ja. Und jetzt im neuesten
Prince of Persia für 3D.
Ja, genau, ja.
Kirchenhüpfer.
Kirchenhüpfer.
Obwohl jemals jemand auf Google nach Kirchenhüpfer suchen wird?
Eher nicht.
Ich glaube nicht.
Jetzt wird die Geschichte erzählt von einem Indianer. Man fängt an in England noch.
Das klang nichts nochmal.
In England, wo man den ersten Auftrag ausführen muss, dann reist man auf einem Schiff rüber in die neue Welt und spielt auch auf diesem Schiff einige Missionen. Und das ist halt so, du bist auf dem Schiff, du guckst raus, es kommt dann schwere See mit Sturm und das Schiff fährt weiter und du läufst da auch so drum und kletterst hoch in die...
Spannst du dann auch so?
Ja, so ein bisschen...
Was musst du machen? Was ist so die Mission?
Du bist bist irgendwie Halbindianer, dein Vater ist Brite, Rotrock, und deine Mutter ist Indianerin, und du musst quasi dein Volk helfen, gegen die Briten zu kämpfen.
Warum musst du ganz viele töten?
Du musst dann halt so Missionen erfüllen, indem du halt irgendwie bringe den und den um, damit das und das passiert, und also das ist immer so diese die ganze Serie ist immer so, dass du Auftragsattentate machen musst oder dass du irgendwo hin musst und jemanden belauschen musst oder dass du irgendwas klauen musst oder dass du irgendwie über Dächer schnell klettern musst oder so. Aber du hast halt auch zwischendurch einfach Zeit, so durch die Landschaft zu reiten und ein bisschen jagen zu gehen. Und ich habe jetzt heute habe ich zum ersten Mal ein Seegefecht gemacht und gewonnen. Man lernt nämlich irgendwann auch ein Segelboot zu steuern und muss dann halt so in schöner Seefahrermanie über den Atlantik fahren und dann kommt die britische Fregatte und feuert eine Breitseite nach einem und dann alle Mann an die Kanonen, volle Kraft voraus!
Wow, das hat gerade schön übersteuert.
Und dann geht's los und dann ist Seeschlacht
jetzt, jetzt muss ich
Sturm
mal,
und
ich habe eine ganze
Sieht Frage. So toll aus. Der Robert freut sich gerade.
Ja, ich habe gerade in diesem Augenblick eine Carcassonne-Partie gegen meine Kollegen gewonnen, das ist so toll.
Na super.
Ja.
Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Ich als PlayStation-Neuling.
Ja.
Du hast eine PlayStation?
Ich als PlayStation-Neuling.
Du hast dir jetzt eine PlayStation.
Echt?
Ihr kauft euch jetzt PlayStation 3?
Ja.
Warum nicht?
Also ich
kommt
nicht,
die PlayStation 4 nicht irgendwie in Kürze TM?
Genau. So in den nächsten ein, zwei Jahren und genau. Dann dauert es nochmal ein, zwei Jahre, bis die ersten richtig guten Spiele, die nur für die Vierer oder wie auch immer die dann heißen wird.
Genau.
Auch die nächsten vier Jahre kannst du noch PlayStation 2 spielen.
Ich hab momentan mit dem Spiel, was ich spiele,
Was spielst du denn?
Gott, wie heißt es nochmal?
Ach, das? Ja, das genau. Habe ich auch neulich
gespielt. Das ist doch total out.
Ja, dann erzähle ich noch ein bisschen. Du überlegst mal, welches Spiel du hast.
Oh Gott, ich hatte das Spiel. Ich hatte den Namen vergessen.
Aber das ging großartig und du warst im Tunnel, hast du vorhin schon gesagt.
Es war wirklich toll. Und gefühlt habe ich jetzt gerade das Tutorial fertig und ich habe, glaube ich, schon 8 oder 10 Stunden gespielt.
Wow.
Und man kann halt eben, das ist auch das, was ich an dem Spiel oder an den anderen Assassin's Creed schon so toll fand und auch, was mich bei GTA immer gefangen nimmt, dass man einfach so in der Gegend rumlaufen kann und dann
das
Open World ist, du läufst halt rum und dann machst du halt da, steht da irgendjemand, der gibt dir auch irgendeine Mission.
Dass du nicht in sozusagen von dem Spiel gelenkten Bahnen dich bewegen musst, sondern dass es tatsächlich eine ganze Welt gibt, die dir erstmal endlos erscheint.
Aber da muss doch irgendwann Schluss sein.
Natürlich ist da irgendwann
wie bei
Schluss.
Truman.
Es ist irgendwann
genau. Ja, irgendwann kommt Wasser.
Natürlich ist irgendwann Schluss, aber das ist dann
nur desynchronisiert und so.
Ist dann in der Regel so gemacht, dass du ist GTA Vice City war, glaube ich, so das erste, wo man richtig gemerkt hat, dass man nicht das Ende findet. Und da war es halt auf einer Insel.
Ja, du hast da halt so eine Insel und.
Tut mir leid, liebe Hörer, ihr wisst bestimmt alle, was Open World heißt.
Aber nein, ich ist weiß ja okay. Ist ja,
du anders du als jetzt weiß ich den Namen des Spiels wieder, Uncharted 3, da wird man nicht sehr geführt. Das ist so ein Abenteuerspiel.
Nee, es gibt das Gegenteil von Open World ist der sogenannte Rails Shooter. Die klassische Vertreter.
Wo man wie auf Schienen.
Ja, wo man wie auf Schienen durch das Level geführt wird. Der klassische Vertreter wäre Call of Duty. Zumindest die älteren Teile. Wo man halt läuft und dann hast du immer das Gefühl, oder Left 4 Dead zum Beispiel auch so ein Titel, diese Zombie-Shooter auch machen super Spaß, sind aber alles im Grunde Rails-Shooter, wo das Level wie so ein schlauchartige, sehr verwinkelt das und manchmal
eigentlich nur einen Weg
manchmal hast du nicht das Gefühl, dass es ein Rails-Shooter ist, aber irgendwie gibt es doch nur einen sinnvollen Weg, um irgendwo hinzukommen, wo man vorher noch nicht war. Und bei einem Open-World-Spiel ist halt so, du läufst halt durch die Gegend
so
und
wie
du
hast Monkey Island.
An jeder Ecke die
noch viel freier.
Nein, das ist ja auch im Prinzip, dass es nur einen sinnvollen Weg gibt.
Nein, die sind halt nicht 3D. Also in den 3D-Spielen ist es ja schon so, dass du dich selbst entscheidest, ich gehe jetzt wirklich hier lang oder quer über den Platz oder ich springe da in den Brunnen oder mach irgendwas, aber am Endeffekt, wenn ich von diesem Platz runter will, von der Ecke bin ich gekommen und es gibt halt nur eine Straße, die von dem Platz wieder wegführt. Alle anderen Straßen enden irgendwie in seltsamen Sackgassen und dann gehe ich halt diesen einen Weg, weil es gibt irgendwie keinen anderen.
Wie ist das bei Assassin's Creed?
Da,
Open World.
Komplett Open World. Du hast natürlich dann immer so auf deiner Karte angezeigt, geh jetzt zu diesem Punkt, damit die Hauptmission weitergeht. Aber du kannst halt, also es gibt immer so Aussichtspunkte, mit denen du synchronisieren kannst, damit du wieder ein Stück von der Karte aufdeckst. Da musst du dann halt irgendwie auf ein ganz, ganz, ganz hohes Gebäude oder auf einen ganz hohen Baum hochklettern. Und das ist halt auch schon cool, wenn du da oben runter guckst. Und dann haben sie das haben sie im ersten schon eingeführt, damit man nicht diesen ganzen Turm wieder runterklettern muss. Steht immer unten ein Wagen mit einem Heuhaufen oder ein Heuhaufen oder sonst irgendwas.
Wo man
springst einfach von oben, machst so einen riesen Körper in so einen Heuhaufen rein.
Wie ist das jetzt mit der Steuerung? Das ist das, was ich eben fragen wollte.
super, wie bei allen anderen Teilen auch. Die Kampfknöpfe sind ein bisschen anders, hat mir heute jemand gesagt. Mir ist es leider nicht aufgefallen, weil ich einfach alle Tasten gleichzeitig drücke und überlebe. Na, ich habe jetzt schon ein bisschen taktisch klüger. Und es laufen dann halt auch einfach Wildtiere rum. Dann läufst du irgendwo, machst irgendeine Mission. Und dann kommt leider ein Wolf und will dich fressen. Dann musst du dich erstmal um diesen Wolf kümmern. Und nur ist mir ein Bär über den Weg gelaufen. Ich habe ihn dann getötet und ausgenommen. Und das kann ich Fell verkaufen. Gibt
so
Geld.
Krass hier, ich bin hier in so einem Game-One-artigen Podcast, obwohl ich keine Ahnung von nichts habe. Okay, also, aber es ist
und
geil.
Es sieht so toll aus. Es sind ein paar Clipping-Fehler, das heißt, dass die Grafiken nicht so sauber aneinander stoßen. Aber ich denke, das werden sie jetzt über kurz oder lang noch rauspatchen, weil sie das Spiel dringend... Ich glaube, der legt ja großzügig Manhattan auf das Kissen.
Ja, Manhattan war zum Trinken, nicht zum Verschütten. Ja,
oh, habt ihr neulich im Cocktailforum den neuen Cocktail gelesen? Sandy, a watered down Manhattan.
Das. Nein. Okay.
Ein schöner Joke. Ein wirklich schöner Joke.
Also.
Ja, nach New York kommt man später auch, habe ich schon gelesen. Also am Anfang fängt man in Boston an und jetzt...
In welchem Zeitalter?
Ich glaube, man reitet später nach New York. Kurz vor Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges. Also ich glaube, die erste Mission ist 1750. Mittlerweile bin ich bei 1773 oder so.
Okay.
Ja, man hat natürlich Pfeil und Bogen und so und kann Fallen stellen, damit man eben... Ja, man muss wohl später noch einiges an Tieren erjagen, damit man die dann verkaufen kann und wieder Geld.
Ist wieder seit Red Dead Redemption schon ein ganz großer.
Es fühlt sich ein bisschen an die Red Dead Redemption. So. Ja, auch das Reiten ist so gut, man reitet wieder so durch die Gegend und aber es ist halt noch viel mehr Wetterunterschiede. So. Im Moment spiele ich gerade im Winter. Oder nee, Winter ist gerade vor. Egal, jedenfalls im Winter, dann läufst du durch so dicken Schnee und es macht die Schneegeräusche und du läufst langsamer und ach, so schön. So ein tolles Spiel. Also wenn ihr eine PlayStation 3 habt oder Xbox, glaube ich, ist es auch schon.
Ich werde gleich morgen in den Laden gehen.
Kauft es euch. Ein Kollege von mir in England hat es auch bestellt, aber dem ist es immer noch nicht angekommen und der ist auch irgendwie mit mir in Facebook-Freund und schreibt mich jetzt jeden Tag im Chat an, wie es denn ist, wie weit ich denn bin.
Ich habe die Sache verfolgt, das ist sehr unterhaltsam.
Ja.
Gut.
Während ich im Tunnel war und Amerika bevölkert habe, nee. Also da umhergeritten, bist du nach Hannover gefahren.
Amerika bevölkert?
Naja, mit meinem
Charakter. Hat es auch pornografische Inhalte?
Das kann ich jetzt nichts weiter zu sagen, aber du solltest es spielen, wenn du das möchtest.
So viel Porno, wie wir jetzt erwähnt haben, mache ich jetzt einfach mal Werbung für Herrn Tim Pritlove. Am Montag kommt CRE 188 zum Thema Pornografie. Der bestimmt total toll wird, den ich heute versucht habe runterzuladen und dann hat er ihn zurückgezogen, weil die falsche Version auf den Server gestellt hat.
Tja.
Und sobald er seinen Kolumbien-Jetlag überwunden hat, lädt er die richtige Version hoch. Ich bin schon sehr gespannt.
Sein Kolumbien-Jetlag.
Ja.
Wow. Ich wollte überleiten, dass du in Hannover warst. Ist natürlich jetzt nicht mehr so lustig mit den Bevölkern. Und dich mit den Kollegen vom Nerd Talk getroffen hast. Wir haben ja am Anfang schon vor ungefähr gefühlt anderthalb Stunden.
Das ist nicht nur gefühlt, das ist echt anderthalb
Stunden. Vor echten anderthalb Stunden haben die Kollegen vom Nerd Talk uns angekündigt.
Einen kleinen Aufsprecher für uns aufgenommen. Den haben sie persönlich in mein Telefon gesprochen. Und ja, ich war in Hannover aus beruflichen Gründen. Und habe, wie ich das so üblicherweise tue, auf Twitter ein bisschen darüber gelästert, dass ich da hin muss. Die Stadt mit dem Gewissen nichts, sagt man ja. Und dann wurde ich auf Twitter angesprochen vom Andreas vom Nerd Talk, so nach dem Motto, ach, du kommst hierher, ist ja super, lass mal treffen. Ursprünglich habe ich dann gesagt, wird nicht klappen, weil ich eigentlich gleich wieder verschwinden werde, so auf Mittag. Und die wollten sich erst abends treffen und müssen natürlich auch arbeiten, klare Sache. Aber mein Termin ging irgendwie länger, beziehungsweise viel länger als geplant. Und so hat es dann doch noch geklappt. Und wir haben ein nettes anderthalb Stündchen, würde ich sagen, ungefähr miteinander verbracht. Haben in einem kleinen libanesischen Restaurant gesessen und irgendwelche vegetarischen Platten verspeist. Ja. Hm? Ich sag mal, ich werde hier permanent nur gedisst. Das setzt sich jetzt schon über mehrere Folgen fort.
Nein, das ist ein Zeichen der besonderen Wertschätzung.
Ja, das...
Auf Schwächen aufmerksam machen.
Glauben dir die Hörer, aber ich nicht.
Ja. Ja. Da habt ihr nett Bierchen getrunken und...
Ja, hätte ich gemacht. Ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Bierchen zu dem Herrn Libanesen, aber der war offensichtlich seiner Religion streng treu und meinte, habe ich nicht.
Gut.
Und dann habe ich Cola getrunken. Ja, nee, aber wir haben ein nettes Stündchen verplauscht, so von Podcaster zu Podcaster, haben uns so ein bisschen über verschiedenste Sachen unterhalten, wie das so ist.
Die haben ja die Sendung jetzt auch schon seit über 5 Jahren, oder?
Die sind schon fast genauso lange am Start oder mindestens genauso lange am Start wie wir. Ich habe jetzt genau die Zahlen gerade
einmal getroffen.
Ja, jetzt habe ich sie getroffen.
Ich finde, wir sollten mal so eine Deutschland-Tour machen, wo wir diverse... Erstmal in St. Peter-Ording eine Woche trinken und dann fahren wir diverse Stationen ab und treffen andere Podcasts.
Ja, also wir machen ja jetzt auch mit beim... beim Podcast-Wichteln.
Ja.
World-Tour.
Super.
World,
umso besser.
In Hamburg.
Da sprechen wir dann nehmen wir immer auf in großen Stadien.
Es ist ja jetzt Fall Ihnen, dass sich Podcaster jetzt verklastern. Das Wort hatten wir vorhin schon.
Der Martin verklastert nur Buchstaben.
Als es um Konsonantencluster ging, aber es gibt ja jetzt Podcast-Cluster. Angefangen haben die Göttinger mit ihrem Anycast-Wikigeeks Podcast-Cluster aus Göttingen. Die Hamburger haben sofort nachgezogen und
verdammt, was mit den Frankfurt?
Und
wir sind doch längst verklustert. Wir haben doch schon 2 Podcasts.
Sehr gut.
Der Frankfurter Cluster.
Frankfurter ist doch schon
der Cluster. Frankfurter Podcast Cluster heißt Sneakpot, oder?
Mhm. Ja. Falls es noch falls es noch andere Frankfurter Podcaster gibt, von denen wir nichts wissen, Arsche auf unser Haupt. Warum wissen wir von euch nichts? Schreibt eine E-Mail an info@sneakpot.de und wir bilden einen Cluster.
Wollen wir das nicht anders nennen? Ich denke, wir sollten das Podcast-Netzwerk nennen im Sinne vom Bahnnetzwerk Frankfurt.
Podcast-Haufen.
Podcast-Netzwerk
@sneakpot.de. Der Frankfurter Podcast-Haufen.
Haufen finde ich super.
Mumpitz. Alles Mumpitz. Gut, wie auch immer. Der Hamburger Podcast Cluster hat, glaube ich, das unter Leitung von Tobi Bayer vom Einschlafen Podcast hat das Pottwichteln ins Leben gerufen. Und ich finde es eine super Aktion.
Und sind
eigentlich
die Flimmerfreunde dabei?
Natürlich nicht. Aber wir sind dabei. Also zumindest habe ich uns angemeldet. Ob wir wirklich aufgenommen werden, wie das alles läuft, weiß ich nicht.
War ich da jetzt irgendwie heute die Verlosung oder morgen?
Da müsste es jetzt bald losgehen. Ich habe keine Ahnung, ob wir wirklich irgendwie, wenn wir nicht dabei sind, dann sollten sich unsere Hörer alle bei Tobi Bayer beschweren.
Aber man klang doch erfreut, dass wir dabei sind. Das habe ich in den Kommentaren so entnommen.
Hast du die weiteren Kommentare? Ja, ich muss ja zugeben, dass ich nicht mehr wirklich reingeschaut habe.
Bob, auch wenn du dich nicht gewertschätzt fühlst, wenn du was schickst oder postest, dann schaue ich immer, was da dahinter steckt. Und in diesem Fall habe ich wahrgenommen, dass man wohlwollend zur Kenntnis genommen hat, dass du gesagt hast, wir sind dabei.
Okay, dann ist das wohl so. Ja. Insofern, das Pottwichteln funktioniert wie jedes andere Wichteln auch. Jemand muss jemandem was überreichen und der Überreichte weiß nicht, dem etwas überreicht wird, weiß nicht, von wem er das gekriegt hat. Und in dem Fall ist es so, dass Tobi zulosen wird, wer für welcher Podcast
hat er schon.
Für welchen anderen Podcast ganz ruhig, Claudia, ganz ruhig. Meine Aussprachefehler stehen deinen in nichts nach.
Und was wird da gewichtelt jetzt?
Ja, Podcast-Folgen.
Ah.
Also wenn uns
eine ganze Folge.
Eine ganze Folge. Wenn uns jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel.
Am 5.11., das ist heute, als wir aufnehmen.
Na, siehst du mal. Dann müsste diese Mail ja noch kommen im Laufe des Abends.
Die Folge ist jedenfalls schon raus. Also wir könnten sie jetzt.
Dann hören wir sie nachher noch an. Du drückst jetzt da bitte nicht auf Play, das würde jetzt hier alles durcheinander bringen. Also wenn beispielsweise jetzt wir den Einschlafen-Podcast, um mal direkt den Initiator zu verwenden als Beispiel, zugewichtelt bekommen würden, dann müssten wir eine Folge Einschlafen-Podcast im Stile des Einschlafen-Podcasts aufnehmen.
Ah.
Und die würde er dann auf seinem zu seinen Hörern auf seinem Feed ausstrahlen. Und wenn wir jetzt
20 Podcaster mitgemacht
und wir kriegen dann auch eine Folge von irgendeinem anderen der teilnehmenden Podcaster, der dann versucht hat oder versuchen wird, eine Folge Sneakpot in unserem Stil aufzunehmen, die wir dann senden.
Das, also ersteres wird schwierig für uns, zweiteres wird nicht so schwierig.
Zweiteres MP3 nehmen, veröffentlichen, das wird einfach. Ja. Und je nachdem, wen man da erwischt, stell dir vor, wir erwischen so einen Podcast über, ich weiß nicht, zum Beispiel
Hoaxilla.
Ich habe so gesehen, dass da mehrere Koch-Podcasts
sind. Ja, das wäre ja super. Das wäre super. Das wäre cool.
Ja, wenn dann kochen wir hier in der Pinkenbar.
Wenn wir den Kulinarik erwischen, dann verbrennen wir einfach wieder Crepe oder so.
Das ist auch lustig.
Da gibt es auf YouTube ein Video, wenn ihr das anschauen wollt.
Ach, das kriegen wir hin.
Aber, also, ich glaube, man kann sich da echt fies in die Nesseln setzen, aber ich glaube, man hat einen Monat Zeit.
Ja, um 6.12. kommt die Folge.
Um die Folge aufzunehmen. Und ich würde sagen, sobald wir wissen, für wen wir wichteln müssen, müssen wir alle erstmal irgendwie 6 bis 8 Folgen von dem Podcast hören, falls wir den nicht sowieso hören. Das könnte ja, dann hätten wir Glück, wenn es jemand wäre, den wir ohnehin hören, dann, das macht's einfacher.
Du meinst der Sneakpot?
Ja, du hörst nichts, aber Stefan und ich hören ja schon eine Menge Podcasts.
Was ist, wenn wir den Cocktail-Podcast nachmachen
müssen? Macht dann nicht werde mit. Ich eine Stunde über Cocktails
reden. Du willst eine Stunde Cocktails trinken und dabei reden.
Es ging nur so, die Regel war, man darf pro Podcaster, wenn man mehrere Podcasts macht, nur einen anmelden, weil sonst so Unfug
passieren könnte. Dann finde ich total lieb, dass du den Sneakpot angemeldet hast, dann weil ich ja so ansonsten nicht daran hätte teilnehmen können.
Ja, natürlich.
Du bist doch beim Cocktail-Podcast als die Stimme dabei.
Ja, aber wäre die Stimme da, ihr hättet mich reingeschnitten irgendwie. Ich werde doch nur benutzt beim Cocktail-Podcast.
Du bist nur eine Datei.
Soll ich die mal schnell vorspielen?
Es gibt viele Leute, die mich so am liebsten hätten, wenn man mich nur samplen könnte. Und dann
ja.
Also, Claudia, die Datei.
Man hat gerade alle Energie
auf Stefan in Weichen. Es geht noch weiter.
In dem Augenblick, wo Stefan gerade sagt, da habe ich alle Energie aus seinem Körper
weichen. Nee, jetzt kommt sie zurück.
Ach so.
Ja, ich war gestern im Theater in Rüsselsheim.
Theater?
Bei Götz Alsmann. So, und jetzt kommst du.
Boah, jetzt bin ich neidisch.
Ja. Boah, Götz Alsmann.
Seine
ist so cool.
Seine aktuelle Tour zum Album in Paris.
Das Album heißt In Paris.
In Paris, okay. Genau. Wo er
in Paris?
In Paris.
Ach, in.
Mit N wie Nutten. wo er französische Chansons auf Deutsch singt.
Geil.
Und
egal, was Götz Alsmann.
Götz Alsmann.
Ich würde immer geil sagen.
Götz Alsmann, großartiger Musiker, ganz, ganz tolle Band. In babyblauen Sackos und schwarzer Hose. Nicht so cool, aber doch, er macht geil. Viele Witze drüber.
Ganz ehrlich, ich finde Götz Alsmann ein bisschen heiß.
Ganz ehrlich, ich kann es verstehen.
Ich finde Götz Alsmann auch ein bisschen heiß.
Ich stehe auf Götz Alsmann.
Ich finde auch super.
Wenn ich mehr Männern begegnen würde, die wir Götz Alsmann wären, dann könnte ich niemals monogam sein, glaube ich.
Ich mache mir gleich morgen die Haare so.
Götz Alsmann ist halt einfach so unglaublich intelligent und er kann so gut reden. Und er hat halt gestern auch so 3-4 Lieder gespielt und dann ist er ein bisschen über die Bühne gelaufen und hat so ein paar Geschichten erzählt, die sehr lustig halt in seiner Art und mit diesem Schnellen, dem Langsamen, was er halt auch in seinen Shows, also in der Fernsehshow auch macht, dass er mal unglaublich schnell redet und so. Und wer die Chance noch hat, dahin zu gehen, die touren jetzt hier noch weiter durch Deutschland.
Warum hast du mich nicht mitgenommen? Das ist die eigentliche Frage.
Zu spät.
Mich nicht.
Beim nächsten Mal will ich nicht machen. Das war recht spontan, weil ich nämlich für meine Eltern ein Geburtstagsgeschenk gesucht habe. Dann habe ich das gefunden. Da war ich total glücklich. Da habe ich schnell Karten für mich gekauft. Ja, und dann habe ich an euch gedacht. Nee, habe ich gar nicht.
Ist ja. Mir so egal.
Also, Götz Alsmann live.
Wie viele Punkte?
Unglaublich. 10.
10 Punkte.
Super, es war so schön. Es war so, ja, glaube ich, das ganze Ding ging gut. 2,5 Stunden, 2, 3 Viertel Stunden. Hat eine halbe Stunde Pause gemacht. Und wunderbar.
Cool.
Ja. Die Bestuhlung im Theater Rüsselsheim ist ein bisschen eng. Da stößt man immer mit den Knien an vorne.
Das ist ja nicht schön.
Nee, so
war
nicht.
Aber sonst war es super. Selbst neulich war Olli Dietrich, den ich ja auch sehr verehre.
Das war so eine gute Sendung.
Das war so eine gute Sendung, aber wenn du dich an diese Spiele zurückerinnerst, wo sie mit dem einen Buchstaben, den sie ziehen mussten, einen Satz bilden mussten.
Ja.
Und er, Götz Alsmann mit seinem Satz zum Thema S irgendwie Suppe, sagte sie. Und dann ging es irgendwie immer mit Suppe weiter. Und er hat irgendwie einen Satz
mit Suppe, sagte sie. Suppe, 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 sagte sie. Suppe, sagte sie.
Suppe, sagte Sabine. Und dann ging es irgendwie, und er hat irgendwie so einen Satz gebildet mit 25 Wörtern, die mit S begannen. Und danach dieses Spiel, wo sie Sportreporter spielen mussten. Und so sehr ich Olli Dittrich verehre, aber
so sehr.
Aber Götz Alsmann hat einfach jedes Spiel so haushoch gewonnen, ja, und völlig zu Recht.
Ja.
Und das ist wirklich, so, wirklich.
Olli Dittrich kann kein Sportreporter, ich denke an Samstagnacht.
Ja. Ja, Neues vom Sport, aber wenn Götz Alsmann irgendwie Synchronschwimmen kommentieren muss, er ist einfach überlegen.
Unglaublich intelligent und kann so gut erzählen.
Und gestern. Heiß.
Gestern hat er erzählt, wie er. Wie sie in Paris dann waren und in diesem Studio, wo die ganzen großen Chansongrößen und so. Und es war halt einfach eine komplette Bruchbude. Ja, warum macht ihr da nichts da dran? Wollen wir mal ein bisschen renovieren? Nee. Wenn ich das renoviere, ist der Klang anders, kann ich nicht machen. Mhm. Das war total muffig und Wasserschaden und alles. Ja.
Einer unserer Hörer hat ja auch jetzt noch.
Ich habe gerade eine Mail von Tobi Bayer bekommen in dieser Sekunde. Das Pottwichteln. Da ist es. Ich darf jetzt nicht sagen, wen wir haben, aber ich kann sagen, ich kenne diesen Podcast nicht.
Super. Ich wollte noch sagen, einer unserer Hörer, Björn, hat ja jetzt Bericht erstattet, wie es bei Bernd Begemanns Geburtstag war und dass es ganz fantastisch war und irgendwie am Schluss bei der Zugabe entweder die Leute oben ohne waren oder Bernd, ich glaube Bernd,
nachdem was ich auch nach Bernd
in der Vergangenheit gesehen habe, aber anscheinend war es wohl ganz fantastisch und jetzt haben wir die Chance, noch einmal Bernd Begemann, obwohl er natürlich unseren Podcast nicht hört, alles Gute zum Geburtstag zu wünschen, weil er ist 50 geworden.
Happy Birthday to you, Happy Birthday.
Singt keiner mit?
Nee.
Aber Happy Birthday, Bernd.
Lieber Bernd, alles Gute zum Geburtstag. Ich werde das sogar extra verlinken, damit er vielleicht in Minute 193...
Nee, nix da. Wenn er das hören will, muss er alles anhören.
Also gut, lieber Bernd, wir wünschen dir alles, alles Gute. Du bist eine Bereicherung für die deutsche Musik- und Podcast-Szene. So. Wo waren wir jetzt?
Bei deinem Handy.
Ja.
Letzte Folge hat die Claudia aufgerufen, man solle ihr doch mal bitte Tipps geben, was für ein Handy du dir kaufen sollst. 80% haben dir direkt eine E-Mail geschrieben, gesagt iPhone. Was hat der Rest gesagt?
Der Rest ist Bastian. Vielen Dank, Bastian.
Bastian, you're the rest.
Nein,
aber es gab noch in den Kommentaren, der Erich. Der Erik vom Kinocast hat irgendwie vor 4 Wochen erst deine Telefone alle verkauft.
Ja.
Und hätte dir gerne eins gegeben.
Zu spät gewesen.
Ja, so ein Mist.
Also ein paar Leute haben mir wirklich hilfreiche Hinweise gegeben, aber Bastian hat mir eine relativ lange Nachricht mit diversen Randdaten und Hinweisen geschickt und ich glaube, basierend darauf werde ich jetzt mein Handy kaufen. Also vielen Dank, es hat wirklich gut funktioniert. Ich glaube, in Zukunft werde ich bei allem, egal ob Waschmaschine, Gott weiß was, werde ich hier im Podcast immer...
Unsere Hörer freuen sich schon, wenn du Unterwäsche kaufen
willst. Ich erinnere mich daran, als sie vor einem Jahr für mich hier einen Mann gesucht hat, war ich nicht ganz. Aber das mit dem Handy hat gut funktioniert. Also vielen Dank.
Könnte ich bitte nochmal auf den Hinweis, auf das, was du am Ende reinschneiden wirst.
Was denn?
Vergiss es. Die Hörer hören es dann am Ende, wenn du es reinschneidest.
Ich habe schon wieder vergessen.
Das ist ewig her. Der arme Stefan muss dann hin und her schneiden. Aber vielen Dank, es war wirklich sehr hilfreich. Also ich weiß jetzt, was ich kaufen werde. So.
Und sagst du das auch, was du kaufen wirst?
Habe ich schon wieder vergessen. Aber Gott sei Dank kann ich ja in meinen Facebook-Nachrichten wieder schauen, was mir Bastian empfohlen hat.
Und ein 6800.
Genau.
Ist bestimmt total toll.
Sowas.
Ja, aber du kannst es ja nächstes Mal mitbringen und hier ans Mikrofon halten.
Dann macht es brr, 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 brr. Wir freuen uns.
Die Hörer hören, wie es klingt.
Genau, ja. Das werde ich tun.
Und vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Nerds, die direkt erkennen können, welches Modell
Nein,
das ist.
Nein, die werden doch schon bei Wetten, Darts münzen.
Ich glaube, an dem Geräusch kann man allerhöchstens erkennen, was für ein Netz es ist, nicht was für ein Handy.
Du bist halt einfach nicht Handy-Nerd genug dafür.
Ja,
ist zu Wer von uns ist mehr Handy-Nerd als der Bob?
Ich, der ich mein Herz digitalisiere.
Ich kann nicht mehr. Wir müssen das jetzt hier beenden.
Komm, mach was oder was ist?
Dann beenden wir auf den Wunsch von Stefan Giesbert hin, diese Sendung. Oh Gott. Denn er kann nicht mehr. Ich trinke jetzt meinen Manhattan aus und ihr hört uns nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit schreibt ihr Kommentare auf www.sneakpod.de, drückt unseren Flatter-Button oder schreibt uns auf Twitter an.
Oder schickt uns Schokolade. Auf
Facebook könnt ihr uns auch anschreiben.
Ja,
das geht auch.
Wir sind komplett verletzt. Panna Cotta war hervorragend.
Es darf auch gern was Alkoholisches sein.
Lieber Sebastian, vielen Dank für alles. So.
Für die Welt.
Ja.
Claudia und ich trinken jetzt unsere Manhattans aus.
Meiner ist schon leer. Ach, ich habe die Hälfte auf meinem Kissen. Ja.
Das war die alkoholisierteste und vermutlich längste reguläre Sneakpod-Episode, wenn man mal von den Sondersendungen absieht. Wir freuen uns darauf zu erfahren, wie ihr das fandet und verbleiben bis zur nächsten Woche mit freundlichen Grüßen. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Du hast es mir in den Mund gelegt.
Freundlichen Grüßen, ihr Sneakpod.
Tschüss.
Hochachtungsvoll.
Martin.
Was?
Wir haben in der Vorbesprechung darüber gesprochen, wie die Claudia mit Nora Tschirner rumgeknuscht hat. Nee, warte, anders.
Und ich habe ja so ein Bild von Monica Bellucci in meinem Zimmer, so ein etwas aufreizendes. Und als mein Vater vor ein paar Tagen bei mir war, ist er so dran vorbeigegangen und hat gesagt, und wer ist die Dame?
Liebe Hörer, könnt ihr mich bitte mit Sarah Kuttner verkuppeln?
Ich sag heute hier gar nichts mehr.
Du hast vollkommen recht, Martin. Ich unterstütze dein Schweigen. Inhaltlich.
Ja, nein, das ist, sowas
der,
muss man...
Der Robert sowas, ist so ein zynisches Arschloch. Wenn man das Bitte. Es zeigt sich nicht immer, aber jetzt haben wir dein wahres Gesicht gesehen.
Ja.
Du Twitter-Monster.
Ja, ich bin ein Twitter-Monster.
Außerdem habe ich eben gesagt, ich sage hier heute überhaupt nichts
der
mehr.
Martin,
du musst die Zusammenfassung jetzt machen.
Nein.
Warum schmolz du denn? Was habe ich denn
gesagt? Nein, ich habe keine Lust mehr.
Nur weil hier so ein doofes Mikrofon steht, heißt es nicht, dass ich hier eine Zusammenfassung machen muss.
Wenn ich uns nicht rausmoderiert hätte, wären wir untergegangen. So sieht's doch aus.
Du rettest uns immer wieder.
Aber ich mach das Mikrofon jetzt nicht aus.
Wie jetzt? Du streichst oder was?
Nein, ich mach's nicht.
Du musst es ausmachen.
Nein.
Ja, wenn du es nicht ausmachst, dann brennt's ab.
Ja, ich mach's nicht aus. Dann läuft's halt weiter.
Martin, jetzt mach's doch aus.
Nein.
Komm, los.
Nein, dafür bin ich nicht hergekommen.
Du bist dafür zuständig, ist deine Aufgabe.
Ja, aber deswegen bin
ich... Jetzt schalt das scheiß Ding ab.
Ich will das nicht ausmachen.
Alter,
ich schlag gleich den Bob.
Was hab ich denn? Jetzt mal, Martin, jetzt mach das rechts Ding aus.
Nein, ich mach das Mikro nicht aus.
Alter, jetzt schalt es ab.
Nein, ich schalte es nicht ab. Ich bleib hier sitzen, aber ich schalte es nicht ab. So.
Toll.
Ja.
Das haben wir jetzt davon.
Ja.
Da bist du schuld, ist klar, ne?
Ja.
Ja, schön.
Ja. Dann läufst du eben davon durch. Bis zur nächsten Woche.
Nee. So. Du wirst es schön ausmachen.
Nein, ich werde es nicht ausmachen.
Du, das, aber so.
Bis wir in 7 Tagen einfach die nächste Woche, die nächste Folge aufnehmen. Das läuft jetzt durch.
Ja, das wird es aber nicht aushalten. Das ist kaputt und dann haben wir den Salat.
Nein, das wird es schon aushalten. Es ist schließlich ein hoch entwickeltes technisches Gerät.
Das ist scheiß China-Dreck. Mach das Ding aus.
Kein China-Dreck, da steht Made in Germany drauf.
Mach den Knopf, drück da drauf,
nein,
los.
Nein.
Jetzt, nein. Finger her.
Nur die Tatsache, dass der Knopf auf meiner Seite ist, heißt nicht, dass ich ihn bedienen soll.
Ich möchte schneiden, ich mach jetzt mal aus.